Hallo, hier ist Sarah. Das ist der Mega Magisch Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu Mega Magisch. Endlich mal wieder eine Folge. Habt ihr nicht gedacht, was? Ich bin wie immer nicht allein. Dieses Mal ist wieder Sarah bei mir. Hallo Sarah.
Hallo Arne.
Und Anne.
Hallo.
Hi. Und wir werden mit Anne über einen Ausflug nach New York reden. Aber vorher möchten wir natürlich wissen, wer Anne überhaupt ist.
Ja, hallo, ich bin die Anne, und ich schreibe Comics und ich schreibe über Comics und das mache ich schon seit ein paar Jahren und bin vor allem im Manga-Bereich unterwegs und das mache ich. Und ich war mit Sarah in New York.
Yeah, wir sind nämlich auch noch befreundet. Comics-Schreiber und Comic-Zeichnerin befreundet, was soll da schiefgehen?
Ja, das war eine sehr schnelle Vorstell-Dings, aber wir können gerne sofort nach New York, oder?
Ja, zurück.
Ihr wart nämlich bei der New York Comic Con, einer der größten Comic Conventions überhaupt, ne, wenn ich mich nicht irre.
Ja, kann man schon so sagen. Also im westlichen Raum auf jeden Fall. Das gibt in Tokio und Japan bestimmt noch andere Messen, die Comic Cat oder Comic Cut oder sowas. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall, die platzt immer aus allen Nähten. Aber New York und San Diego, die sind auch schon bar jeglicher Erfahrung, die man als deutscher Comic-Messenbesitzer so hat. Also krass in einem krass. Wort.
Okay. Ja. Aber genau, also Comic-Conventions sind Messen für Comics oder was treibt man da so?
Genau, also im Endeffekt, wie ja auch die Immobilienmesse ja gerade wieder in Köln ist.
Interessant.
Also einfach eine große Veranstaltung für Comics und es ist einfach in Amerika dann doch ein bisschen größer als hier in Deutschland, auch wenn wir natürlich auch hier sehr schöne Festivals haben, so wie Erlangen, ist es dann doch einfach, man sieht, die Industrie hat in Amerika einfach einen anderen Stellenwert.
Man sieht, es gibt eine Industrie. Also wir hatten ja, oder wir hatten ja gerade irgendwie vor dem Podcast nochmal aus Neugier Wikipedia-Links angeklickt und da stand bei Erlangen 2014, also beim Comic-Salon Erlangen.
Das ist die größte Veranstaltung in Deutschland.
Genau, sagt man so. Also es gibt auch noch andere Messen wie die Comic Action und so. Die ist aber zum Beispiel unter der Spielemesse, deswegen lässt es sich da nicht so gut auseinander dividieren, was sind jetzt Spielemesse-Besucher und Comic-Action-Besucher. Kann man beim Comic-Salon Erlangen wohl sagen, es gibt innerhalb dieser vier Tage 25.000 Besucher. Und hier bei Anne zeigt es mir gerade, bei der New York Comic Con in 2014 waren es 151.000.
Peng.
Peng.
Ja. Das ist
ordentlich. Haben wir auch gemerkt.
Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Das ist nichts, wo das einem übertrieben vorkommt. Denn wir kamen. Also wir hatten schon für Samstag andere Pläne, weil uns eindringlich dazu geraten wurde, dass das dann auch keinen Spaß mehr macht, da sich durch die Gänge zu quetschen. Und so schön es für mich auch ist, sich in Cosplayern zu baden und so, da kann man, also das haben wir dann am Sonntag auch nochmal gesehen, das waren schon Menschenmassen, die ich einfach, also die einfach alle da waren für Comics und das kenne ich nicht so in der Form von deutschen Messen.
Nee, also höchstens so, wenn man so die Samstage auf der Gamescom kennt, das kommt, glaube ich, nah dran ran, auch so von der Hallengröße her auf jeden Fall.
Genau.
Wir waren doch dann, glaube ich, samstags ganz kurz da.
Ja,
aber
stimmt,
wir waren nur rein und wieder raus. Und was natürlich fantastisch ist, ist das Crowdmanagement in Amerika. Das ist also kam mir jetzt um ein Vielfaches besser vor, als ich es auch hier von großen Messen kenne.
Also die hatten klügere Ideen als, haben eine lange Schlange, jetzt darf keiner mehr.
Genau, also die langen Schlangen gab es halt da, wo man sie eigentlich erwartet bei US-Messen. Da, wo halt für irgendwie angestanden wurde für Autogramme etc. Und auch da war einfach, man steht halt ganz geduldig in der Reihe, man hat so eine Schlangenstehkultur. Wenn man es nicht selbst gesehen hat, man glaubt es ja immer sonst nicht. Ne? Also auch diese Geduld. Und deswegen, obwohl es so viele Leute waren und es ein bisschen Schieberei gab in den Gängen.
Genau, gedrängelt jetzt so in dem Sinne, dass es unangenehm wurde, gab es nicht. Und ich war ja auch schon mal in San Diego auf der Comic-Con und da war es genauso, dass halt eben auch nicht nur bis zur Messehalle gedacht wurde, sondern auch die Gegend drumherum, weil in San Diego gibt es halt direkt vor dem Convention Center dieses Gaslight Quarter, das ist so eine Art Vergnügungsviertel. Und natürlich strömen alle Besucher der Messe oder viele dann in dieses Viertel. Und da gibt es dann eben auch noch Crowdmanager, die sagen, hier, jetzt könnt ihr über die Ampel gehen, jetzt nicht. Und hier, sonst werdet ihr überfahren vom LKW. Und gerade auch, wenn es halt Prominente gab, also in San Diego ist mir das halt nochmal deutlicher aufgefallen. Mit zum Beispiel hatten die da die Stars von True Blood. Und ich kam genau dann um die Ecke zu dem Stand, von wo das passierte, als die rauskamen. Und dann drehte alles durch und ich dachte halt so, oh Gott, und du stehst mittendrin. Aber es war dann auch so logistisch perfekt gemanagt, dass eben Menschen, also Crowdmanager, da standen und gesagt haben, take one picture and then go, take one picture and then go. Weil wenn alle dann stehen bleiben, dann knubbelt es sich blöd und ist ja auch logisch. Insofern war das dann aber auch tatsächlich ungefährlicher, fand ich.
Ah, okay. Ich muss mal ganz kurz noch die klassische Podcaster-Blutgrätsche anwenden, nämlich, wir haben jetzt die ganze Zeit so am Samstag dies und das und so weiter gesagt. Natürlich ist das jetzt nicht letzten Samstag gewesen.
Ja, natürlich.
Wie es bei Mega Magisch ja so üblich ist, die letzte Sendung ist ja schon ein bisschen her. Also
ein Raumzeitkontinuum, wenn du das jetzt auch so
Fluktuationen.
Ja, eben. Sieh das mal im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte.
Aber, ja, stimmt. Ein Katzenwurf quasi. Genau. Aber nur mal gerade für die zeitliche Orientierung unserer Hörerinnen. Das war im Oktober.
Genau, Oktober 2014, 9. bis 12. war die letzte Con tatsächlich. Also wir reden dann vom Samstag, den 11. Oktober.
Jetzt haben wir übrigens Januar 2015.
Also Erinnerungsarbeit ist hier so ein bisschen angebracht.
Aber es ist doch, als wäre es gestern gewesen.
Genau.
Ja, und wir sind jetzt näher am Hoverboard, das ist auch gut.
Yeah.
Genau.
Genau, also das war irgendwie schon mal gut. Aber ihr wart was früher schon dort? Ihr wolltet nicht nur zu der Convention, sondern auch ein bisschen New York mitnehmen?
Ich war noch niemals in New York. Ja, also deswegen, also Schande über mich. Aber ich habe das so ganz gut dann, musste machen, ganz gut so als Sprungbrett genutzt, dass Sarah und ich uns irgendwann mal unterhalten haben darüber, oh, mal zu einer Comic-Con gehen und oh, ich möchte wieder nach Amerika. Ja, ich war noch nie dort, nimm mich doch mit. Und ich mache das sehr, sehr gern, dass ich irgendwo hinfliege mit jemandem, der schon mal da war, zumindest ganz grob. Und das hat sich dann super so ergeben, dass wir dann auch gesagt haben, gut, dann fahren wir auch ein paar Tage länger, damit wir so von New York ein bisschen was sehen. Und wir haben es ja auch tatsächlich mal von Manhattan runtergeschafft.
Das war gar nicht so einfach, aber ja, wir haben es geschafft.
Ja.
Was hat euch denn dahin getrieben? Also wolltet ihr nur Spaß oder auch arbeiten? Oder ist Arbeit vielleicht sogar Spaß?
Philosophie. Lebensphilosophie.
Also ich kann nur kurz einschieben. Ich reise ja bekanntlich kaum, ohne dass eine Comic-Veranstaltung stattfindet. Das heißt, ich nutze das immer so ein bisschen als Entschuldigung und Vorwand. Das funktioniert bei mir auch ganz gut und ich war auch noch nie so richtig, also das letzte Mal mit 16 in New York und da war die Erfahrung natürlich eine komplett andere. Insofern, das mache ich immer ganz gerne, die Städte mir angucken, das Drumherum und dabei halt natürlich noch das mitnehmen, was man an eigener Leidenschaft wieder hat, nämlich Comics, immer nur Comics.
Yeah. Aber das klingt dann jetzt eher nach Comic-Convention als Spaß mitnehmen oder ist das, ich weiß, dass du auch ein Tablet mit Zeug von dir dabei hattest, das erstmal auch gestreikt hat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob das irgendwie, genau, es gab ein Problem mit dem Strom. Wir haben, also ich dachte zuerst, das wäre mein Tablet, bis wir festgestellt haben, dass in unserer Airbnb-Wohnung, die ganz fantastisch war, also es war total super, das Gästezimmer, aber man durfte eben nicht zu viele Sachen
anstecken, weil sonst
macht es puff.
Qualitätselektrik.
Genau, das sind eben noch sehr alte Häuser, noch sehr alte elektrische Leitungen und das kam mir überhaupt nicht in Sinn, dass es daran liegt, dass wir irgendwie unsere beiden 3DS, die Surface, die
Handys
und was weiß ich noch alles eingesteckt hatten und das dann irgendwann einfach so.
Das ist aber trotzdem sehr empfindlich. Was ist denn, wenn man da einen Wasserkocher anschaltet, dann brennt das Haus ab.
Ja, den haben wir, glaube ich, auch abgesteckt. Ja, war nicht so. Aber das, ja genau, also nochmal zurück zur Frage Arbeit oder Spaß. Ich bin da ein bisschen lockerer drangegangen, weil ich ja dann schon auf ein paar Messen war und ich weiß einfach, dass du nicht so richtig damit rechnen kannst, zum Beispiel Portfolio-Reviews zu machen oder deine Sachen rumzuzeigen bei Ständen und Redakteuren, weil es manchmal einfach nicht angemessen ist, weil die Stände oder die Redakteure da einfach total gestresst sind und mit dem Verkauf beschäftigt sind und du einfach merkst, so, oh, es gibt überhaupt keinen Raum dafür. Insofern hatte ich gedacht, so, ja, wenn sich was ergibt, ist es nett, wenn nicht, dann nicht. Und auch Leute kennenlernen ist ja auch irgendwie, gehört ja auch irgendwie dazu und lässt sich auch nicht so klar trennen in Beruf und Spaß, weil ich habe hier zum Beispiel einen, ich kenne einen Redakteur, der mal bei Marvel gearbeitet hat und ich unterhalte mich total gern mit dem, so über Comics natürlich, weil es verdammt nochmal nichts anderes gibt auf dieser Welt. Und dann gibt es halt diese Unterscheidung Privat und Beruf für mich gar nicht so streng.
Ich verstehe. Und wie war das für dich?
Für mich ging es eigentlich in erster Linie darum zu gucken, weil ich jetzt auch keine konkreten Konzepte da hatte. Es ist nicht so, dass ich jetzt kein Englisch kann, aber dann wirklich zu pitchen ist nochmal was anderes. Ja. Und aber einfach um mal zu schauen, wie sieht's jetzt wirklich aus, wenn man es mit eigenen Augen sieht? Klar kann ich mich jetzt hier ins Internet setzen und einfach mal googeln, was gibt's denn da so für amerikanische Indie-Verlage? Und dann landet man auf Webseiten und sieht, ja, nee, wir nehmen aber keine unaufgefordert eingesandten Bewerbungen und ist halt doch was anderes, wenn man in Amerika einfach mal dann vor den Verlagsständen steht auf so einer Messe und dann wirklich die Bücher auch in die Hand nehmen kann, ohne sie erst irgendwie zu bestellen, und sondern einfach mal gucken kann, blättern kann, wie ist die Qualität, was machen die so, mit den Leuten so ein bisschen quatschen kann und dann irgendwie festzustellen, ja nein, schickt uns doch einfach Zeug zu. Und dann so, ja, ne? Ja, das war so. Und einfach mal so in diese, da reinzuschnuppern und mal so festzustellen, wie ist es denn eigentlich so in dem großen US-amerikanischen Comic-Markt?
Und dann, wie ist es so im großen?
Oh, im großen, ja, nein, also es ist so, gerade durch so ein paar Party-Sachen, die wir doch mitgenommen haben, haben wir, glaube ich, also habe ich jetzt für mich festgestellt, es ist eigentlich so halt wie bei uns nur größer. Also es ist, wird einfach irgendwie auch auf einem anderen Niveau im Vergleich zu uns gemeckert, aber es sind trotzdem im Kern sind es dieselben Probleme, mit denen wir hier auch zu kämpfen haben. Nur einfach, da gibt's halt noch mehr. Da hat man halt vor Augen, dass noch mehr möglich ist, als hier standardmäßig.
Aber so die ganz typischen Probleme, dass irgendwie nur so 5,5 Leute überhaupt ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können, das ist doch wahrscheinlich
genau, das ist halt dann der andere Maßstab. Aber es gibt auch da eben dann genauso Leute, die meinen, ja, früher habe ich so und so viele Cover im Monat Aufträge gehabt, jetzt sind es halt nur noch die Hälfte. Und wo man dann auch einfach merkt, in Amerika wird anders kalkuliert einfach. Also so ja, jetzt muss man auch noch irgendwie, jetzt gibt es ja eine Krankenversicherung, jetzt muss man da irgendwie Geld und keine Ahnung und wo kommt das jetzt schon wieder her?
Krankenversicherung ist tatsächlich oft ein Thema. Ja. Und ich war auch ganz amüsiert, das war allerdings jetzt nicht in Portland, in New York, sondern bei einem meiner vorherigen Besuche in Portland, da habe ich Rick Remender kennengelernt, der jetzt auch wirklich so einen Durchbruch hatte, auch mit Punisher den zu schreiben, und der hatte sich so ein bisschen beklagt, dass er aus dem Image oder aus diesem Berufsbild Inka, Tuscher, nicht rauskommt.
Genau.
Okay. Und dass er sich halt quasi, dass er ein bisschen so dafür kämpfen musste, dass er jetzt auch was schreiben darf.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, wow, das ist schon ein Problem, das ich hier nicht so kenne.
Weil höchstens halt wirklich, weil wir haben ja gar keine Inker,
so, ja,
um
genau,
damit anzufangen,
dass jemand halt sagt, so.
Dass jemand sagt, oh, ich also erstmal da überhaupt hinzukommen, aber dann weitergedacht, ich glaube, wir haben halt auch hier vielleicht viele Zeichner, denen es halt sehr stark darum geht, auch als als Autoren irgendwie anerkannt zu werden.
Ja,
ja. Ja, das ist vielleicht diese europäische Tradition im Gegensatz zu der amerikanischen, der Arbeitsteilung, und jeder schielt so ein bisschen auf den anderen, weil in Amerika sagen halt auch ganz viele Comic-Macher immer so, oh ja, in Europa, und wenn sie Europa sagen, meinen sie fast immer Frankreich, das ist so toll, dass sie halt irgendwie so diese Autorenbücher haben, und wir hier sagen halt öfters mal so, Arbeitsteilung, das wäre doch auch mal eine praktische Sache, also jeder guckt sich so ein bisschen irgendwie.
Man muss vielleicht mal kurz noch für die Leute erzählen, was das so mit dieser Arbeitsteilung ist, also wenn ich das, korrigiert mich bitte, wenn ich Quatsch rede, in den USA oder überhaupt in Nordamerika ist es einigermaßen, Kanada ja auch zum Teil, einigermaßen üblich, dass es irgendwie einen oder mehrere Autoren gibt, also bei großen Mainstream-Comics zumindest, dann jemanden, der die Zeichnungen macht, dann jemanden, den Inker eben, der oder die das Ganze nochmal irgendwie mit Tusche schön nachzieht. Dann gibt es noch Leute, die das Ganze kolorieren, und dann noch Leute, die extra nur die Buchstaben setzen. Also,
und Leute, die extra nur das Cover zeichnen, genau, und kolorieren.
Und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn du einen Erscheinungsrhythmus von monatlich hast.
Ja.
Und ich denke auch, dass es hier in Deutschland zum Beispiel auch Firmen oder Verlage gibt, die das so machen. Zum Beispiel Mosaik könnte sein, dass sie das zumindest eine lange Zeit gemacht haben mit den Abrafaxen. Also immer dann, wenn etwas regelmäßig rauskommt, also die Zeitabstände ein bisschen kürzer sind, dann wird das schon auch hier so gemacht. Aber hier hat man halt eben keinerlei Heftchenmarkt mehr. Also so fast gar nichts. Monatliche Serien, das ist irgendwann so Ende der 90er hier komplett zusammengebrochen und eigentlich eher auch noch etwas, was halt in den USA so seine Wurzeln hat. Das ist deswegen so.
Hier gibt es ja, wie man an dir ja sehen kann, Anne, die Trennung noch irgendwie zum Teil zumindest Autorin und Zeichnerin oder sowas, aber.
Ja, genau. Also es gibt nicht so viele Comic-Autoren. Also es gibt schon eine Menge, aber also ein paar, aber immer nicht. Es ist halt auch wirklich schwierig, das ist jetzt wieder dann unser Markt. In Amerika ist es halt auch so, dann gibt es halt einen Pot für den Autor geldmäßig und einen Pot für Zeichner und für die ganzen Zeichner, die halt dann irgendwie beteiligt sind, ob sie jetzt dann die Bleistiftzeichnungen machen oder tuschen oder kolorieren. In Deutschland hast du meistens halt einen Pot und das muss halt geteilt werden. Und wenn er dann sowieso meistens so Einbandgeschichten macht, dann wird sich halt ein Zeichner überlegen, ob er jetzt sagt, ja, teile ich mir das jetzt noch mit einem Autor oder mache ich es alleine?
Der Autor will sich vielleicht das auch überlegen, wenn er sagt, so, okay, das ist jetzt der und der Aufwand für meine Geschichte. Das ist aber ein bisschen wenig, was da rumkommt. Und es ist jetzt auch vielleicht nicht so, dass der Satz in den USA für Autoren so unfassbar groß ist, aber deswegen kenne ich auch so ein paar, die einfach so viel raushauen, wie geht. Und dass sich das dann halt eben so zusammensetzt. Aber ja, also sowas wie Tuscher und Kolorist und Letterer, das sind dann halt schon so ein bisschen spezifischere Arbeitsteilungen. Also es wird bei uns vielleicht nicht in jedem Fall so durchgeteilt.
Ja.
Ja, insofern ist das halt ganz spannend, dass es halt dann in dem Punkt eben auch in den USA vielleicht alle Vor- und Nachteile dazu gibt. Also einerseits den Vorteil, du kannst aufsteigen. Es gibt sehr viele, die eben auch Assistenzzeichner haben. Und das wird überhaupt nicht, also bei Superhelden-Comics auch. Und ich war ja selbst einer irgendwie für Fantastic Four zum Beispiel.
Ach.
Ja, also ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe oder für Whiteout von Steve Lieber, da habe ich Schwarzflächen ausgefüllt. Das ist nicht besonders kreativ, aber es gibt einem so das Gefühl, dass du halt an etwas arbeitest und du kannst einerseits dadurch wirklich auch was lernen durch dieses Beobachten und andererseits hast du auch die Chance, dann dich hochzuarbeiten. Und sehr viele der Praktikanten, mit denen ich in Periscope Studio angefangen hatte, haben jetzt ihren Deal bei Oni Press oder bei Image und die haben sich halt sozusagen in ihrer Professionalität bewährt.
Ja.
Und natürlich kann das auch eine Falle sein, dass du zum Beispiel ewig Assistenzzeichner bleibst oder ewig Tuscher oder so, weil du es eben so gut machst. Aber das ist dann halt eben wieder so ein spezifischer Nachteil, den man dann gesondert behandelt. Also ich fand es halt nur denkt, spannend. Dass
die meckern halt dann auf einem anderen Niveau, ja, genau. Weil sie immer noch als Tuscher oder Koloristen was verdienen können in einem Maße, der hier hierzulande einfach nicht denkbar ist.
Ja, ne? Also Tuscher gerade, das gibt es glaube ich eher gar nicht. Also es gibt ja dann auch, also man muss ja auch dann loslassen können als Zeichner seine eigenen Sachen einem Tuscher zu geben. Und ich habe auch amerikanische Zeichner kennengelernt, die total unzufrieden waren mit entweder dem Tuscher oder der Koloration.
Weil es nachher irgendwie völlig anders aussah, als
Schon. Vorgestellt haben. Ja. Oder die halt jahrelang, und die sich halt richtig freuen, wenn sie sagen so, ja, mit diesem Koloristen habe ich jetzt endlich irgendwie ein perfektes Team gefunden. Aber das ist halt eben etwas, die sind es so gewöhnt, dass man das auch gar nicht mehr immer so diskutiert.
Mhm. Ja. Zurück
zur Messe. Ja. Aber das ist ja so ein kleiner Einblick in verschiedene
Arten. Ich finde sowieso, also ich habe mir gerade überlegt, ich werde mir das auch gleich mal notieren, wir sollten vielleicht wirklich mal eine Folge darüber machen, wie ein Comic entsteht. Also inklusive, wie denn überhaupt dafür geschrieben wird und so weiter. Das fände ich wirklich mal cool.
Das,
Da kannst du dann loslegen,
Anne. Ja, klar, machen wir,
Ja, ansonsten zu New York noch Fragen?
Ja, natürlich. Also ich hangel mich mit meinen Fragen so ein bisschen an Tweets entlang, die ich
mitgebracht
habe. Da müssen wir ganz viel über Essen reden,
Genau, über Essen. Ja, nein, das also, war schon spannend alles. Also.
Warum an Essen? Die habe ich, glaube ich, ignoriert.
Weil Anne sehr viele Essens-Tweets gemacht hat. Und meine Mutter hat tatsächlich auch Annes Tweets und Fotos als Tagebuch einer Reise gesehen und dachte so, mein Gott, die essen aber viel.
Aber das ist sowieso
das
also
ist
wenn
grundsätzlich
man,
so ein Ding, was ich habe.
Also ja, wenn man Anne auf so im Netz irgendwie folgt, dann hat man den Eindruck, die macht irgendwie unglaublich viel, ist immer an schönen Orten und isst zumindest sehr gut aussehende, wahrscheinlich sogar sehr leckere Sachen.
Ja, ich krieg immer Hunger.
Ja, nein, es ist einfach, es gibt ja Leute, die regen sich furchtbar darüber auf, das dürfen die auch, das ist in Ordnung. Aber für mich ist einfach so, Bilder von Essen posten ist irgendwie so unverfänglich. Also es ist irgendwie so, ich kann halt mit den Leuten, die es interessiert, kann ich Sachen teilen, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, ich verrate nicht zu viel über Sachen, an denen ich gerade arbeite, über die ich vielleicht auch noch gar nicht sprechen darf. Mhm. Und trotzdem habe ich irgendwie so das pinkt halt. Ne? Das ist halt dann wieder ein kleines Update. Und ich finde es auch irgendwie unheimlich spannend. Also viel habe ich jetzt auch wieder gemacht in Singapur. Da habe ich dann auch im Gegensatz zu New York mir wirklich auch eine neue SIM-Card gekauft in Singapur, damit ich auch wirklich live in New York war. Das ja nicht möglich, da mussten wir immer ins Starbucks.
Das war schon peinlich.
Das war aber auch nett. Ach Quatsch, peinlich.
Ja, ich meine so im Nachhinein, wir haben uns schon von Starbucks zu Starbucks gehangelt für den WLAN-Empfang.
Aber es ist halt auch heftig, dass da wirklich an jeder Straßenecke einer ist. Also das glaubt man halt nicht, dass du irgendwie, du kommst gerade aus einem rausgehst und ich denke, da ist ja schon wieder einer. Ich so,
dann können wir da auch wieder rein. Internetpause und dann haben wir da den Laptop aufgebaut, das Handy und den 3DS. Und dann dachte ich mir so, du gibst dich dem schon ganz schön hin, Sarah, nicht wahr? Aber es ist so schön.
Sehr gut. Übrigens zu Leuten, die darüber mosern, was man online so verbreitet. Ne? Ja. Das ist ja wirklich deren Problem.
Kann man halt entfolgen.
Ja. Ja, genau. Es gab bis jetzt nur einmal, aber so richtig negatives Feedback zu diesem Podcast, da hat sich jemand hingesetzt, wirklich alle Folgen durchgehört, um mir dann zu schreiben, wie scheiße die alle sind. Wenn ich irgendwas höre, was mir nicht gefällt, dann mache ich das aus und höre was.
Da habe ich wieder eine Dieter-Thomas-Hecksche Brücke zur New York Comic Con.
Ja, gerne, bitte.
Ja, der hat doch immer so furchtbare Brücken irgendwie bei der Hitparade geschlagen. So. Okay. Ich kenne noch was fantastisch ist, die Fantastischen Vier. Jedenfalls hat die Superheldenschreiberin Gail Simone auch mal getweetet, dass jemand sich angestellt hat in der Schlange, eben glaube ich auch auf der New York Comic Con, für eine Stunde lang, bloß um ihr zu sagen, dass er das doof findet, was sie schreibt und dass sie ja wohl irgendwie ein Problem mit Männern hätte. So.
Ja.
Ende.
Wer hat diese Runde wohl verloren?
Ja, ich meine, also schön, wenn man so viel Zeit hat, aber
ja.
Ja.
Gut, also ihr habt euch an an leckerem Essen und Starbucks entlang gehangelt, bis ihr dann angekommen seid.
Genau, wir können ja mal versuchen, die Messe so ein bisschen zu beschreiben, weil es gab schon eben Sachen, die wieder mal ähnlich und ganz anders sind. Und zwar war die auch dann etwas unterteilt. Also man kommt halt erstmal an, New York Comic Con, die Convention Hall ist so ein bisschen in einer Hafengegend und du steigst aus und wanderst da herum und stellst fest, dass es jetzt nicht gerade der pittoreskeste Teil New Yorks ist.
Also wenn wir haben halt von unserem Gastvater, wir übernachtet haben, gesagt bekommen, ah ja, das ist dann Port Authority und dann Richtung Fluss. Ja, also wenn es dunkel ist, solltet ihr vielleicht als Frauen dann nicht mehr alleine lang gehen. Und wir waren so, was?
Und, okay, und früh
man kommt dann nach Amerika und denkt, das ist ja alles so riesig groß und es ist halt schon in New York mega hoch alles, aber ja. Ein Block ist halt ein Block. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, da muss ich einen Bus nehmen. Wir sind eigentlich dann doch viel gelaufen. Wir sind halt so ab und an mit der Tube dann auch. Aber eigentlich sind wir halt auch einfach mal 3-4 Blocks zu laufen, ist eigentlich kein Problem dann da auf Manhattan. Als wir dann da so entlang gingen, haben wir dann schon gewusst, warum man da vielleicht dann nachts, also im Endeffekt, wir sind doch nachts da lang gelaufen, weil wenn du halt nachts mit diesem Strom von Convention-Besuchern wieder zurückgehst, Richtung
Times Square.
Wir sind genau, ja. Und
solange nicht einer von den Cosplayern total durchdreht selber, habe ich da eigentlich auch nicht so die Gefahr gesehen. Also man lief da immer in so einem Strom von Cosplay.
Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, ist mein neugieriger Blick bei durchdrehenden Cosplayern. Bitte.
Ja, man weiß ja nicht. Nee, die sind alle ganz, ganz friedlich gewesen und so. Insofern habe ich mich da nicht so schlecht gefühlt da in diesem Strom.
Wir haben sehr, sehr tolle Kostüme gesehen. Also auch Sachen, wo ich jetzt ich aus der Manga-Szene jetzt sage, ich kenne ja vieles, aber ich glaube, das Beste war wirklich dieser Ronald McDonald Magical Girl Sailor Moon Verschnitt, der durch die Messe tanzte. Und das ist halt genial. Und es sind auch so Sachen, da in dem Moment, so viele Fotos, wie ich mache, in dem Moment starrst du und vergisst irgendwie zum Handy oder zur Kamera zu greifen. Also
genau, du hast auch Fotos gemacht. Ne? Das heißt, wir können Dinge belegen nachher.
Wir können so ein paar Sachen, aber ich glaube, von Cosplayern habe ich, glaube ich,
man sollte ja auch aber Leute dann immer fragen.
Bevor genau, man auf jeden Fall. Abläuft. Das ist auch was, da sind sie auch in Amerika sehr aktuell dran, dass man wirklich Banner großformat in den Wänden hängen hat, von wegen ein Kostüm zu tragen, ist keine Einwilligung.
Ja,
da sind ja auch so ein paar Sachen immer passiert im Convention-Umfeld, gerade wenn man halt Mädels hast, die ein bisschen freizügiger gekleidet sind, dass halt dann doch das als Einladung missverstanden worden ist und deswegen sieht man
oder
da, dass
zumindest
sich
das behauptet wird.
Da sieht man, dass die dann doch sehr bemüht sind, das publik zu machen und einfach so diese Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass es eben nicht okay ist und das gut.
Ja, genau, schön. Ja, genau. Also nochmal so zurück
zum Plan.
Genau, zum Plan. Ich versuche das so, mich da auch so zeitlich so dran lang zu hangeln. Also wir sind dann, wie gesagt, durch dieses wirklich nicht ganz so schöne Industrieviertel und dann kommt dann halt erstmal der Block. Das ist die Convention Hall und wenn du es reingeschafft hast, wir hatten uns halt so als Professionals registriert. Es war auch überhaupt nicht kompliziert, also total easy eigentlich. Dann stehst du halt erstmal in seinem riesigen Gangway, also so quasi in einer Vorhalle oder Vorhölle, die schon auch so bepflastert ist mit Ständen, wo man sich dann auch schon auch echt eine Zeit lang beschäftigen kann. Und dann geht es eben geradeaus in so eine riesige Halle. Und dort sind halt große Verlage aus allen möglichen Richtungen, auch nicht nur Comic-Verlage, sondern natürlich auch Figurenhändler zum Beispiel und alles, was halt so irgendwie unter Popkultur fällt. Und das war getrennt von der Artists Alley, die halt eben etwas weiter rechts in einer anderen Halle war. Und dort haben die ganzen Zeichner signiert. Also es gab quasi nur eine große Halle für die ganzen Verlagsstände. Die haben dann aber die Zeichner dort nicht signieren lassen, sondern dafür gab es halt entweder eigene Räume oder halt diese Artists Alley, wo halt die Zeichner selber irgendwie auch einen Stand bezahlen konnten. Und ich glaube, es war so, dass DC und Marvel da auch so einen Signierbereich hatten extra. Und da konnte man dann halt irgendwie auch sich anstellen. Und wenn man nicht so doof und naiv war wie Anne und Sarah, dann geht man das rechtzeitig und 10 Minuten vorher hin. Und also wir hatten so ein paar Sachen zum Beispiel nicht bedacht, wie hey, wir waren heiß auf den neuen Batgirl-Comic und Gotham Academy, weil uns das irgendwie so angesprochen hat.
Kommen wir dann nachher auch noch zu.
Genau, ja, also genau, kommen wir noch nachher zu. Und die Künstler sind da, die signieren. Und natürlich denken wir so, ja klar gibt's da auf dieser Messe auch diese Comics. Pustekuchen.
Nee.
Ah, okay.
Wir haben dann erstmal geguckt, okay, Signierstunde ist dann und dann. Wo ist denn der Stand von DC, wo wir diese Comics kriegen können? Der Stand von DC existierte de facto eigentlich nicht. Das war nämlich in so einer also du denkst halt so, Moment mal, Comicmesse in New York, DC und Marvel, die sollten doch da einen Stand haben. DC hatte eher so eine, ich würde es so Entertainment Area nennen, so eine kleine Ecke, wo halt verschiedene Batman-Kostüme aus den Filmen ausgestellt waren, das Batman-Lego-Spiel vorgestellt wurde.
Auch das schlimme Kostüm?
Ich glaube ja, mit den Nippeln. Also leider können die Podcast-Hörer jetzt nicht sehen, wie ich das mit den Nippeln erraten habe, aber es lag an einer Geste von Arne. Mit dem Zeigefinger.
Schlimmer Film, aber zurück zu dir.
Ja, auf jeden Fall, da gab es dann eigentlich nicht so eine, also beim DC-Stand konnte man keine DC-Comics kaufen. Wir so, okay, die zeichnen ja noch an einem anderen Tag und sind dann extra irgendwie, ich glaube in Brooklyn, was ja sehr weit weg ist, haben wir halt einen Comicladen, Bergen Comics, sehr zu empfehlen, gefunden, der diese Comics führte und die haben wir dann zur Messe mitgebracht.
Okay.
Diese Comics haben wir dann den Zeichnern unter die Nase gehalten und halt auch eben so schüchtern gefragt, so, hey, wie kommt's denn eigentlich, dass ihr hier so diese Comics nicht macht? Ich dachte, also nicht da habt, ich dachte, es wäre der heiße Scheiß und so, neue Batgirl und Gotham Academy. Und er meinte halt, ich glaube, Carl Kerschel, ja, wir wollten DC fragen oder wir haben sie gefragt, ob wir eine Kiste bekommen, aber die sind gerade im Umzug zur Westküste und die sind alle abgeschlossen in einem Raum. Ich dachte so, okay.
Das ist aber auch ein bisschen schräg, oder? Ich stelle mir da so ein.
Total schräg.
Also im Vergleich zu deutschen Comicverlagen stelle ich mir da so Konzerne vor.
Ja, du hast halt eben gesehen, dass der Schwerpunkt, und das war beim Marvel-Stand genauso, der Schwerpunkt ist nicht mehr Comics.
Ja, das ist auch das, was einen so ein bisschen erschreckt, dass man nach Amerika, wo man denkt, boah, Comicland, aber man spürt sofort, was für einen Einfluss Film und Fernsehen jetzt mittlerweile haben. Also riesige Plots, Werbeplots zu Constantine,
wo wir uns auch
ganzen
ein bisschen naiv angestellt hatten, um die eine Pilotfolge zu sehen.
Ja, aber das gleich, ja. Oder halt, dass eben die ganzen Batman-Kostüme, war ja auch dann Jubiläum und ich habe also so ein lustiges Batman-Cape abgegriffen am DC-Stand.
Batman ist 75 geworden, liebe Hörerinnen.
Genau, genau. Und ich habe jetzt ein Cape, wo hinten drauf steht, 75 ist Jubiläum. Blub, das ist halt, kann man vielleicht im Karneval nochmal tragen.
Ach, ja. Einfach so zur Arbeit. So ich wüsste nicht, was mich hindern sollte.
Ja. Nein, aber also das hat man schon gemerkt, auch wenn man halt ins Programm geguckt hat, dass dann natürlich entsprechend die Screenings
die Serien, sind. Also so Green Arrow zum Beispiel oder eben Constantine, das war sehr präsent. Ich kannte das ja schon auch so ein bisschen von San Diego, dass du da eben durchgehst und denkst so, wow, das ist wirklich irgendwie Entertainment Area. Und da sind dann eben auch sehr viele Serien gewesen, die, wie gesagt, True Blood, was hat das denn eigentlich mit Comics so richtig zu tun? Und bei New York war es halt, ich fand es nicht ganz so invasiv, aber man
spürst,
ja, dass total.
Es so an der Tür klopft draußen, so hier ist die Film- und Fernsehindustrie, wir haben jetzt das Geld, genau.
Genau. Also das ist aber dann auch wirklich diese Messe. Es gibt andere Messen in den USA und die haben ja zum Glück einfach sehr viele Messen. Also im Gegensatz zu Deutschland kann man sich da das ganze Jahr über beschäftigen. Und da gibt es einfach deutlich Messen, die sehr viel mehr an Comics ausgerichtet sind.
Stört das denn die amerikanischen Messebesucher oder sind die, kann man sagen, die kommen auch dahin, weil die gerne irgendwie ihr TV und Kino
also
Spaß
gemessen haben? Daran, wie lang die Schlangen zu diesen Panels waren, das zieht.
Ja, also das sind auf jeden Fall Fans und die zelebrieren halt diese komplette Kultur. Es gab auch Panels, die zu bestimmten, also ich weiß nicht, zum Beispiel Capcom, die halt dann zum Batman-Spiel Panels abgehalten haben. Und das wird dann halt auch insgesamt Comic als Überthema so zelebriert. Ich glaube nicht, dass das dann die Fans selber immer so gestört hat. Auch okay. Cosplay ist ja dann eher so eine Art Zelebrierung, wo es vielleicht auch nicht immer ums Lesen dieser Comics geht, was ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm finde, weil im Endeffekt ist es ja auch ein Zeichen von Euphorie und ja, ich habe gerne begeisterte Menschen um mich herum.
Ja, aber es ist eher eine New York Pop-Culture-Con oder so.
Ja, würde ich schon auch sagen. Ja. Also Comic ist halt irgendwie so ein übergreifendes Thema, aber wie Anne schon sagte, also das ist einfach mit Medien so extrem viel los und du spürst halt, dass Serien, also ich fand mehr noch Serien als Filme, da ein extrem dominantes Thema sind.
Ja, bei Serien hat, glaube ich, auch die, ich bin ja ein bisschen banausig, was audiovisuelle Medien angeht, ne? Aber bei Serien hat DC auch ganz, also auch mal einen Fuß in der Tür, ne? Wenn ich das.
Ja, doch. Also sie versuchen jetzt gerade sehr, sehr viel. Ich habe auch wirklich, ich komme gar nicht mit. Ich glaube, die haben jetzt Gotham. Es läuft ja auch noch vieles gar nicht in Deutschland. Nee. Gotham, Constantine ist die erste Staffel jetzt gelaufen. Green Arrow, Flash. Da haben die auf jeden Fall total viel am Start.
Mal gucken, wann es alles hierüber.
Genau, wann und ob. Ich weiß halt auch nicht zum Beispiel, ob sich eine Staffel Constantine lohnt für irgendeinen Sender.
Ja, weil man hier wächst ja auch, ne? Wer weiß jetzt über, ob dann.
Über die Filme.
Watch Ever, so. Netflix, wer weiß.
Stimmt, ja, klar. Ja. Wenn die Streaming-Dienste hier noch mehr übernehmen.
Ob das hier ins Fernsehen kommt oder nicht, ist mir ja auch wurscht. Genau.
Für das die Leute, ich eh die. Ich habe das jetzt nur so solidarisch gesagt. Ja. Leute, die noch Fernsehen.
Hab ich wen getreten? Nee, war ein Stuhl. Gut. Ja, okay. Weiter bitte.
Ja,
okay,
ja,
auch
ja.
Mehr.
Genau.
Mehr.
Also wir kämpfen uns durch. Also genau, eben so ein bisschen erhöht ging es dann und wie so ein riesiges Aerial mit den ganzen Publishern, mit den Verlagsständen und drunter war, was ich jetzt so von deutschen Messen auch so von Hörensagen, vielleicht von einer Jedi-Con oder sowas, also von den Fantasy- und Science-Fiction-Conventions kannte, wirklich diese überdimensionalen Signierbereiche, wo einfach dann auch so Patrick Stewart und wirklich hochrangige Schauspieler dann saßen und einfach dann für Geld da signiert haben und dann dieses Foto-Op-Ding, dass ich das auch mal so gesehen habe. Wir haben es nicht gemacht, weil ich denke mir dann doch so, wo, ich weiß nicht, $60 oder was auch immer für ein Foto. Also aber das ist halt einfach fest installiert und hat auch dann wirklich viel Platz auf so einer auf dieser Messe gehabt.
Ja. Ich habe doof geguckt, als bei der letzten RPC, kann das sein, der hier der Darth Vader Mensch, wie heißt der nochmal? Egal, dafür Geld Unterschriften verteilt hat.
Ach so, ja, das ist tatsächlich.
Das fand ich schon schräg, aber das ist dann da.
Das sind wir hier so gar nicht so krass gewohnt.
Das ist aber auch so generell ein Ding. So eine Glühbirne, die über meinen Kopf aufging, als ich halt zum ersten Mal Messen in den USA erlebt habe, dass eben die Kultur da Geld zu geben und Geld zu verlangen, dass da was anderes etabliert ist.
Ja, das merkt man auch online ziemlich
viel. Ja, ich treffe halt, also auch bei den Zeichnern und auch bei den Zeichnern selbst und nicht nur dem Publikum. Ich habe da zum ersten Mal die Idee bekommen, so ein Preisschild für Messezeichnungen zu machen und so eine richtige Liste und ein Konzept, das ist ja mal was. Und sich nicht scheiße dafür fühlen, weil es ist ja eigentlich normal, dass man was bekommt. Das habe ich da aus den USA gelernt oder gesehen, dass Leute das halt machen. Dass sie eben auch so Unterteilungen machen, wie zum Beispiel für ein Porträt oder für eine kurze Skizze. Die gibt es zusammen mit dem Buch. Eine Porträtzeichnung von dem und dem Held gibt es für $20 und eine Ganzkörperzeichnung für 50. Das sind halt alles so Konzepte, die ich von hier aus nicht kannte. Und ich stoße ja auch immer noch auf Messen auf das Missverständnis, glaube ich, dass man eher denkt, das Publikum oft denkt, man wäre Schausteller. Und dass man halt eben so...
Ah, also, Karikaturen.
Ja, genau. Und auf der Comic Action hatte ich das zuletzt irgendwie, dass dann eine etwas verwirrte Frau ankam, so, ja, können Sie meinen Sohn zeichnen? Der Sohn hatte jetzt auch nicht so den leidenschaftlichen Blick, dass er das so wollte. Und die Panini-Assistentin meinte dann so, ja, eine Zeichnung gibt's halt, wenn Sie das Buch kaufen. Oder eben Sie verabreden einen Betrag mit der Zeichnerin. Ja, aber das will ich nicht. Und ich glaube, dass es halt auch viel noch so ein Missverständnis gibt, dass die Leute denken, wir werden von der Messe bezahlt, dass wir hier sitzen.
Ah, okay. Mhm.
Das kann natürlich in den USA vereinzelt auch immer noch sein, dass Leute das denken. Aber es ist ganz anders etabliert, dass du da eben sitzt und du bezahlst deinen Stand hier sowohl als auch in den USA. Und die Leute sind es gewohnt, sich anzustellen und zu sagen, man muss natürlich irgendwie auch Geld bezahlen und das ist irgendwie alles auch eine betriebswirtschaftliche Sache, die sich da abspielt. Und auch diese Stars zum Beispiel, die haben ja auch nicht immer alle, also so, ich glaube, bei San Diego gab es den Chewbacca-Darsteller, der hatte dann auch einen Stand da und ich bin mir sicher, dass er, sobald du halt kein Guest-Artist bist, der da aufgelistet ist, musst du bezahlen.
Ja.
Die Guest-Artists bekommen einen Stand umsonst.
Mhm.
Und wenn du halt deinen Stand bezahlen musst, dann musst du halt überlegen, wie willst du das Geld natürlich wieder reinholen.
Ja, ja.
Es gibt auch das Phänomen, dass du sehr viele Silver Age, also aus einem länger her seienden Zeitalter, sagen wir mal 70er, 60er.
Ja, Veteranenzeichner.
Genau, Veteranenzeichner da sitzen hast, die damit ihre Rente finanzieren.
Also Rente, die es nicht gibt.
Ja, die Rente, die es halt eben nicht gibt, finanzieren. Zum Beispiel der Typ, der den ersten Wolverine gezeichnet hat. Der hat ja nun mal keine Rechte an der Figur und bekommt dafür keine Tantiemen. Womit verdient der Geld? Er verkauft Originalseiten. Also es ist halt auch für viele Veteranenzeichner zum Beispiel eine Einnahmequelle, eine wichtige. Und auf jeden Fall wollte ich damit sagen, diese Kultur mit dem, für was man irgendwie bezahlen muss, habe ich das Gefühl, ist da ein bisschen mehr schon etabliert.
Ja, nur mal gerade einen kleinen Schnitt auf irgendeine beliebige Veranstaltung in Deutschland. Wenn man dann nämlich an einen Stand kommt, dann sitzen da immer so ein paar nette Zeichnerinnen und Zeichner und die haben dann vor sich ein sehr schüchternes Schild, auf dem draufsteht, also wenn ihr was von uns gezeichnet habt, wäre auch nett, wenn ihr vielleicht hier ein bisschen was reintut oder was kaufen könntet. Ich habe hier auch was ganz Günstiges für die Leute, die sie sonst
ja.
So, ne?
Ja, man merkt halt echt, dass da Welten dazwischen liegen und das auch... Die Konsumenten was anderes gewohnt sind. Also ich kenne das aus der Manga-Szene halt sehr stark. Da gibt es auf den Veranstaltungen, auf den Conventions, gab es diese Tradition des Con-Hons, also das so Hon für Book, also für Buch. Das ist dann Convention-Buch und das war sowas wie ein Poesiealbum, in das man sich gegenseitig reinzeichnet, also auch Fanzeichner untereinander, Hobbyzeichner, aber dann eben auch die irgendwann keine Fanzeichner mehr waren, sondern bei den Verlagen waren und eigentlich davon leben wollten und das beruflich gemacht haben. Und das war dann, also ist immer noch so in der Entwicklung dieser Schnitt zu sagen, hört mal, jetzt kann ich euch leider nicht mehr kostenlos in euer Buch zeichnen und zwar auch noch nach euren Vorgaben, viele machen es immer noch.
Natürlich nicht. Ihr solltet trotzdem bitte alle da hingehen und den Leuten sagen, wie toll ihr sie findet
man muss
und
es
sie finanzieren.
Ja, man muss es einfach so sagen, die Leute, die da sitzen, wenn man auf so eine Messe geht, wenn man das beruflich macht, dann ist das ein Arbeitstag, an dem du nicht an deinen Projekten arbeitest, für die du bezahlt wirst.
Und sogar einer mit schlechter Luft und harten Stühlen in der
ja, das, aber Messeerfahrung. Das muss man ja irgendwie
wenn
dann in Kauf
da
nehmen.
Sind
ja, aber überhaupt diese Hemmschwelle für Zeichner dann plötzlich, wenn man merkt, man ist in so einem Umfeld, wo einfach unheimlich viel das ist halt so, die zeichnen natürlich, weil die wollen ja auch, dass ich sie kenne und dann auch weiterempfehle oder dass ich sie gut finde, dann sich so weit zu emanzipieren oder für sich selbst aufzustehen und zu sagen, nee, also ein bisschen was möchte ich jetzt schon haben. Und dann kam also diese Szene mit, ja, ich zeichne irgendwie ja, ein Porträt für 5 Euro und eine ganze Figur für 10.
Ja.
Und dann mittlerweile gibt es dann doch immer mehr, die dann wirklich sagen, so, also unter, keine Ahnung, 30 Euro nehme ich den Stift nicht in die Hand, was immer noch gemessen an den Verhältnissen in Amerika einfach ein Witz ist oder auch an der Arbeit, wenn man denkt, okay, was verdienst du denn dann so mit in einer Stunde? Ich meine, klar, wenn du jetzt nur eine Bleistift-Skizze machst, okay, dann ja, aber es ist immer noch, ja, es ist schwierig.
Witzigerweise habe ich durch die Comic-Action, wo ja öfters auch amerikanische Zeichner eingeladen sind, habe ich dort eher gesehen, dass die Leute mehr bereit sind, bei internationalen Zeichnern das eben mitzumachen, mit denen für Porträts so und so viel auszugeben und so. Und ich glaube, da ist dann vielleicht auch nochmal so der Unterschied, so, ah, hier unsere einheimischen Kleinzeichner,
Hobbyzeichner
und die international angesehenen Superheldenzeichner.
Die sind ja auch Profis.
Genau. Und wir haben das nämlich auch, oder ich habe das auch versucht mit diesem hier für so einen Headshot so und so viel und habe gesehen, dass es eben, wie Anne da auch gerade meinte, aus Gewohnheitsgründen nicht so funktioniert.
Ja.
Da hat Mario dann irgendwann mal die Idee gehabt mit diesem Spende, was du willst, Schild und zwar nach der Zeichnung und da bleibt es mir als Zeichner dann eben überlassen, wie viel Aufwand ich da reinstecke.
Ja.
Und das funktioniert eher, die Leute kommen dann eher auf dich überhaupt erst zu, wenn sie halt irgendwie sehen, oh, hier kostet das 40 Euro oder 20 Euro, mein Gott, dann kommen die vielleicht gar nicht.
Da kann ich 25 Apps für mein Smartphone verkaufen.
Wir rechnen doch nur noch in Kaffeelattes bei Starbucks. Da kann ich zwei Kaffeelattes haben.
Okay, aber in dem Land, in dem der Kapitalismus noch funktioniert, da klappt das besser.
Ja, also auf der anderen Seite hat es auch jetzt in der Artist Alley, ich war so ein bisschen wehmütig, wenn man wirklich dann diese Veteranenzeichner, die wirklich an Werken mitgearbeitet haben, so die wirklich Bestand haben, dass die da halt echt in ihrem Alter noch sitzen. Manche müssen, weil es halt.
Das ist dann die harte.
Das ist dann das Sozialsystem versus Kapitalismus.
Ja. Oder dann eben der, ich glaube, Ren & Stimpy-Zeichner, der seine Original-Animatics in der Artist Alley vertickt.
Ja, genau.
Also,
und man muss auch sagen, dass viele Zeichner, die ich zum Beispiel kenne aus den USA, gar nicht erst zur New York Comic Con fahren, weil die bei San Diego genauso sich inzwischen gesagt haben, so, boah, der Stand kostet so viel.
Ja.
Also ich glaube, für 4 Tage waren es $1,000. Da musst du rüberfliegen, da musst du irgendwie noch die gar nicht mal so unhappigen Unterkünfte bezahlen. Und das ist dann halt etwas, das Geld musst du erstmal reinkriegen, irgendwie,
also
damit
so viel
es sich lohnt. Die
Tische in Deutschland auch noch nicht.
Nee, noch nicht. Nicht bei jeder Messe. Nee, meistens
nein,
nicht. Ja, also es sind halt auch Leute, die dann für diverse Sachen hinfahren. Also nicht immer haben alle auch, wie soll man sagen, es gehen nicht immer alle dahin und zeichnen und erwarten, dass sie halt da nur betriebswirtschaftlichen Plus machen, sondern natürlich geht es auch für viele Zeichner darum, auch mal wieder mit ihren Redakteuren zu reden. Also wir haben da so ein paar getroffen, die halt meinten, ja okay, jetzt können wir wieder mit dem DC-Redakteur sprechen und das ist ja auch ein wichtiges Meeting und auch Kollegen, so wie wir das hier.
Genau, es geht halt dann darum, irgendwie so ein bisschen gesehen und gesehen werden, zeigen, dass man noch lebt, dass man immer noch arbeitet. Neue Ideen präsentieren, sich austauschen.
Ja. Wie ging's weiter für euch? Also, ihr habt einen herben Rückschlag gehabt mit euren Signierplänen.
Ja, es hat ja irgendwie dann noch funktioniert. Ne?
Aber du hast auch ein großes Los gezogen dann bei Takeshi.
Ja, aber das ist ja schon wieder was. Ja, nein.
Du hast Dinge abgeräumt.
Ich habe Dinge abgeräumt. Alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Nein, also Takeshi Obata ist ein Manga-Zeichner, ein recht bekannter, hat so Titel gemacht wie Death Note und Bakuman als Zeichner oder All You Need Is Kill ist jetzt der neueste, ist glaube ich hier in Deutschland erst alles bei Tokyopop erschienen. Und der war halt auf der New York Comic Con. Der kommt jetzt übrigens auch zur Leipziger Buchmesse, die dann...
brauchst du nicht mehr, hast du ja
auch
schon gehabt.
Ja, das ist jetzt das Schöne. Also das war dann auch ganz nett zu sehen, weil wie funktionieren halt so Signierstunden in Deutschland, wie funktionieren sie da, wo man dann, also wo ich am Ende feststelle, aus Bozides eigentlich ist das Gleiche. So, mhm. ne? Also, dass man halt zum Tokyopop-Stand läuft und mal guckt und sieht dann, bei Japanern ist das häufig so, dass man halt dann so Signiernummern zieht, heißt die Autogramme sind von Anfang an begrenzt, kosten aber dann dafür auch nichts. Heißt, du hast halt dann dieses, ja, wir geben die Signiernummern ungefähr um 14 Uhr raus. Heißt, ab Viertel vor zwei steht dann einfach ein Pulk von 300 Leuten um diesen Tokyopop-Stand. Und da muss man sich das halt vorstellen, der Stand war von allen Seiten her zugänglich. Und da war halt ein Redakteur, der, also ein Mitarbeiter, der sah aus, als hätte er da was zu sagen. Heißt, dass diese ganze Traube von 300 Mann sich immer dann parallel zu diesem Mitarbeiter um den Stand rumbewegte, um halt den Moment nicht abzupassen, indem er sagt, so, jetzt gebe ich die Zettel raus.
Großartig.
Und irgendwie hatte ich das Glück, als sie die Schlange aufgemacht haben, dass ich halt genau davor stand. Und dann habe ich, glaube ich, von den 50, die verteilt wurden, dann nur, habe ich dann irgendwie das, keine Ahnung, das 20. oder so gekriegt.
Mhm.
Dann,
Ninja.
Ja, ich bin ein Ninja, genau. Und ein Poster gab es auch noch.
Und du hattest dann keinen Reifrock an oder so.
Ich hatte keinen Reifrock an, nein. Ja, und dann hat man halt dann das losgekriegt, einfach so ein Zettelchen, wo drauf steht, ja, du bist dabei und nochmal die Zeit, wann du da sein sollst. Ja, und dann hast dich dann angestellt wieder in eine Schlange, irgendwo in so einem kleinen Raum, ein Stockwerk tiefer. Und dann hast du halt dann so ein Shikishi, heißt das, also im Endeffekt so ein spezielles Signierboard, das ist keine Karte mehr, sondern es ist schon ein bisschen dicker und ein bisschen edler mit einem Druck drauf. Und dann habe ich halt dann das und das Poster, das die dann auch noch verteilt haben, habe ich dann gesehen, da war ich ganz stolz.
Das ist der Unterschied zu dem vom Verlag oder von der Messe eingeladenen Zeichnern.
Ja.
Ist dann halt, gebe ich zu, vielleicht als Besucher nicht so einfach zu durchblicken.
Ja.
Aber ja, wenn einem halt etwas kostenlos angeboten wird, ist es halt was anderes, als etwas Kostenloses zu erwarten.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja. Und dann waren wir bei einer Party.
Yeah.
Ja.
Der war abräumen. Abräumen für Anne, Teil 2.
Ja, Anne, das war ja, also wir sind zur Image-Party gelaufen. Das war ganz nett, weil das, also da sieht man halt wieder, ne, wenn man jetzt an die alten Zeichner denkt, die in der Artist Alley sitzen nochmal, die Amerikaner wissen dann schon, wir haben halt diese Schwachstellen im System, also machen wir wieder was dagegen. Heißt auch so diese Zusammenschlüsse innerhalb einer Industrie sind da, dass man eben sagt, wir haben sowas wie eine, in Anführungszeichen, Gewerkschaft, oder wir haben halt so Sachen dann wie die Heroes Initiative, dass man halt sagt, okay, wir haben halt Leute, die durchs Raster fallen, also sammeln wir für die und sind dann irgendwie doch wieder füreinander da, dass wir halt die Krankenhausrechnungen bezahlen von denen, die halt keine Versicherung haben und sie nicht mehr leisten können.
Es ist halt eigentlich, wenn ich kurz so dazwischen funken kann, eigentlich ist es ja so ein bisschen eine sympathische Bankrotterklärung ans Sozialsystem, dass halt dieser Crowdfunding, deswegen funktioniert Crowdfunding auch in den USA ganz anders, dass dieser Gedanke von Spenden ganz anders etabliert ist in den USA, weil eben dieses Sozialsystem, das wir hier haben, dort nicht so existiert.
Ja, ja.
Und deswegen hat man eben das, was Anne halt sagt, diese ganzen Spendenbälle oder eben auch in diesem kleinen Rahmen wie der Comicindustrie Partys, die zum Beispiel von einem Zusammenschluss wie der Heroes Initiative organisiert werden, wo dann der Eintritt halt zugunsten von denen geht und die unterstützen dann wieder zum Beispiel ältere Zeichner, die auf einer riesen Krankenhausrechnung sitzen zum Beispiel.
Ja. Also wir haben da irgendwie, was waren das, $10 oder $11? Ist ja auch eigentlich, ist es nichts dafür.
Ja. Und du konntest mehr geben, wenn du wolltest.
Man konnte auch mehr geben, genau. Und dann hat man halt dann gleich an so einer Tombola teilgenommen, wo dann einmal irgendwie so die neuesten, so hatten sie so 5 Packages mit signierten Heften.
Die bösen Blicke, dann, als Anne gewonnen
dann, dann
hat.
Durfte ich mir eher so, boah, das war
die
schon.
Die bösen Blicke der Fanboys.
Ja.
Fake Geek Girl hat.
Oh, ja,
genau, hat gewonnen. Ja, dann haben wir natürlich auch noch so abseits gesessen, dass ich halt echt durch dieses, weil halt so ein Diner-mäßig, so Kneipe-Diner irgendwo zwischendurch, von der Größe, und es war proppevoll dann und das war schon ein schwerer Gang. Dann auch noch die Treppe runter vorbei an irgendwelchen Leuten, die geguckt haben, oh Gott, sie hatten los in der Hand, so, oh nee. Und
Aber was hast du da gewonnen? Erzähl nochmal.
Oh Gott, ja, ein ganz großes Paket mit Image-Comics und dann halt auch alles signiert, unter anderem mit dem Witches, dem ersten Heft von ich glaube, Scott Snyder hat das geschrieben. Das ist ganz, ganz toll, ja. Aber ich glaube, da ist auch noch kein deutsches Release irgendwie fix.
Wenn dann käme.
Sonst wäre es mir jetzt komplett entgangen, dann täte mir das leid. Aber ja, nein.
Die Geschichte mit dem Fake Geek Girl müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären, weil das ist so ein leider ständig wiederkehrendes, wie soll man das denn nennen? Motiv, genau. Dass wenn in irgendwelchen männerdominierten, geekigen Angelegenheiten auf einmal auch Frauen auftauchen, dann können die ja nicht echt sein.
Es war sowieso so süß, wie wir dann wirklich, wir sind extra hochgegangen, also man hatte halt so auf 2 Etagen, wir haben uns extra hoch auf eine Bank gesetzt und mussten dann eigentlich den ganzen Abend so ein bisschen verteidigen, dass wir da auch so als Mädchen alleine weiter sitzen durften. Wir haben halt irgendwie sind 5-6 Mal. Ja. Es war ab und an, es war echt nett. Also wir haben uns dann nicht irgendwie so, also so überwiegend haben wir uns nicht belästigt.
Genau, also überwiegend nicht. Es war dann halt nur ungewohnt. Einer kam halt ganz höflich drüber und meinte, also so einer, der offensichtlich aus der Fanecke kam mit seiner Mannschaft, und der kam zu uns rüber. Es kam mir vor wie in den 50ern. Ja, also wir wollten euch nur anbieten, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch gerne zu uns rübersetzen und wir würden uns freuen.
Darf ich dir meine College-Jacke umhängen?
Ja, genau. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Also fand ich eigentlich ganz okay.
War sehr höflich, ja.
Denn später wurde es halt betrunkener und dann wurde dementsprechend auch die Konversation lockerer und dann kamen eben dann auch so ein paar Typen und dann fand ich schon ein bisschen grenzwertig, wie nah auf einmal so zusammengerückt wurde. So auf einmal so, ich weiß nicht, ob das deine Hand da ist auf meinem Oberschenkel.
Genau, ich erinnere mich an einen Tweet mit einer Hand auf dem Knie.
Ja, also das war dann schon so, wo sich das so langsam mit dem Ansteigen der Stunde und der alkoholischen Getränke, glaube ich, ein bisschen wandelte. Und natürlich, hey, es sind Leute, die Party machen wollen. Ja. Bedeutet nicht, dass sie mir dann irgendwie ans Knie fassen müssen. es war aber noch so, dass wir es irgendwie regeln konnten. Nur es war dann auch, glaube ich, schon so, dass wir das zumindest unterbewusst so wahrgenommen haben und ohne uns so abzusprechen, glaube ich, gesagt haben, so, ja, ich glaube, es ist jetzt besser, wir gehen und so.
Ja, wo man einfach vor allem deutlich wird, so, das sind halt auch so Kennenlernveranstaltungen innerhalb der Szene, so ein bisschen.
Nicht immer will man alle kennenlernen.
Nee. Ja, und das ist so,
ja. Wie ist denn überhaupt die Geschlechterverteilung so auf so einer Convention in den USA, ne? Ich komme gerade, na, so ganz gerade auch nicht mehr, weil vor kurzem war wieder der Chaos Communication Kongress und da habe ich mich gefreut, dass irgendwie gefühlt mehr Frauen da waren als sonst, circa 15%. Ich bin nicht so gut im Schätzen, aber ist jetzt nicht so unglaublich viel. Wird aber langsam mehr. Und ich glaube, Frauen können sich dort auch inzwischen wohler fühlen als früher. Also,
ich bin da immer, ich muss mich da immer ein bisschen selber, tief in mich gehen, um das zu beantworten, weil ich ja so mitten in dieser Blase stecke. Und ich glaube, von außen kann ich das nicht so ganz wertfrei betrachten.
Muss ja auch nicht. Ja, sie sind ja kein Journalismus.
Hier. Also einerseits ist es halt so, dass ich dachte so, wow, es gibt wirklich auch total viele Female Creators. Mhm. Inzwischen immer mehr und auch durch Manga, was ja auch anwesend ist auf so einer New York Comic Con, gibt es auch immer mehr Mädels, die sich irgendwie interessieren und involvieren und auch Cosplay. Es gibt viele weibliche Cosplayer und man könnte halt geneigt sein zu denken, so ja, es ist alles in Ordnung und es ist alles irgendwie super. Und dann gehst du aber dann doch zu diesen Partys oder machst die ein oder anderen schrägen Begegnungen, wo du dann doch erinnert wirst, dass es halt schon noch irgendwie auch so ist, dass du schnell in so eine Fänge geraten könntest von wegen du willst ja auch Leute kennenlernen, um zum Beispiel Kontakte zu machen. Und während ich das jetzt nicht mit irgendeinem Geschlechtertrieb mache, gibt es halt andere, die das doch tun. Mhm. Oder vielleicht auch sogar, ich glaube, auch viel unterbewusst ausnutzen.
Ja.
Ist halt eben denken so, hey, ja, wir können uns jetzt ganz toll über Comics unterhalten, aber eigentlich möchte ich doch auch gerne meine Hand auf deinem Knie haben.
Ja, und dann kommt es halt darauf an, wie selbstbewusst man auch selbst ist.
Also, genau, also es ist halt dann auch so, ich denke, dass man, wenn ich jetzt noch jünger wäre und da ist mir auch bestimmt auch im eigenen Rahmen immer wieder was begegnet, was komisch war, dann wäre ich da verunsichert und hätte das jetzt vielleicht auch nicht so klar abgrenzen können und mich da, naja, wehren ist jetzt ein bisschen zu viel, aber dann sagen können, hey, das reicht und ja, ich möchte das nicht. Und dann wäre es vielleicht auch so, dass man in so eine Fänge gerät, ja, hey, das ist ein wichtiger Redakteur, mit dem möchte ich jetzt total wichtig reden. Und ich glaube, der ist an mir interessiert. Ha, mache ich da jetzt, rede ich dann weiter mit dem oder rede ich nicht weiter mit dem? Und du hattest zum Beispiel auch so einen Sabbelmagneten da, den ich vorher schon kannte aus der Szene und von dem ich halt auch wusste, dass es ein Sabbelmagnet ist, der offensichtlich auch Freundinnen sucht. Und dieser Mensch ist sich vielleicht nicht bewusst davon, dass er irgendwie auch so einen gruseligen Eindruck macht auf einige, die halt, also er ist halt ein Redakteur, ich möchte jetzt natürlich nicht irgendwelche Namen nennen, aber er ist halt ein Redakteur bei einem gar nicht mal so unwichtigen Verlag. Und natürlich möchte ich mich mit dem auch unterhalten und austauschen.
Ja, klar.
Wenn ich dann aber merke, so, oh, der sucht dann doch auch irgendwie eine Freundin, dann ist es für mich halt schwierig, weil ich dann sage, so, eigentlich würde ich mich total gerne mit dir weiter unterhalten, aber dein Sabberfaden stört mich leider.
Ja.
Und da weiß ich dann halt nicht immer, da muss ich das halt leider abbrechen.
Ja.
Das ist dann schade und ich möchte auch nicht immer böse Absichten unterstellen, aber ich finde schon.
Da merkt man einfach, dass es halt doch noch nicht so weit ist.
Ja, also es gibt ja auch Leute, die das total gut können. Also das ist ja auch so, es gibt bestimmt viele Single-Redakteure, die total gerne Freundin hätten, die aber wissen, nein, ich werde hier diese, also ich habe diese Stellung und diese Verantwortung und ich werde da eben dann nicht so schleimig rüberkommen.
Nein, ich möchte kein Arschloch sein.
Ja, nein, ich möchte kein Arschloch sein. Und die sich das eben auch bewusst machen, dass sie in dieser Stellung auch so eine Abhängigkeit kreieren können. Mhm. Und manchen ist das vielleicht einfach noch nicht so klar.
Ja.
Ja,
also insofern, weil wir haben schon viele gesehen, also so, dass man sagt, der Frauenanteil, ja, sowohl Besucher als auch Creator-seitig, ja.
Ja, also ich.
Es entwickelt sich.
Genau, es ist in der Entwicklung.
Ja, gut. Zurück zur Party oder was danach kommt. Ich weiß ja nicht, was ihr so.
Nein, also wir hatten dann. Danach. Insgesamt war es eine schöne Party.
Ja, es war eine schöne Party. Ich wünschte, wir wären ein bisschen früher nach unten gegangen, aber irgendwann waren wir dann tatsächlich so eingekeilt.
Wir mussten uns erst noch wieder. Ja, genau. Also ich meine, es war ja irgendwie. Nicht schlimm, es ist faszinierend, weil man. Also man hört halt dann einfach so Stories, wo einfach so verrückte Lebensgeschichten, wie die Leute zu Comic gekommen sind. Also war ja der eine war irgendwie bei den Navy Seals oder sowas vorher.
Ja, genau.
Und war halt dann. Ja, also es ist schon jetzt war richtig spannend, weil wir sind halt da ein bisschen. Genau.
Also das ist halt, jeder erzählt dann so ein bisschen über auch das, weswegen er auf der Messe ist und wohin er so will eigentlich. Und du lernst dann auch so die Wünsche kennen, auch die Karriereträume.
Und merkst halt dann gerade, so groß unterscheidet man sich ja dann international doch nicht. Du hast überall halt Leute hast, die gerne mehr erreichen würden und wo du auch teilweise dann diese Sachen hast, so du kriegst dann auch noch so 10 Minuten Gespräch raus, warum es bei demjenigen nicht vorwärts geht.
Ja,
okay. Die Leute sich halt überall auf der Welt in dem Bereich häufig selbst auf den Füßen stehen.
Ja.
Und das ist halt so schön menschlich.
Das stimmt. Und wir haben dann später noch Leute getroffen, die ich aus Portland kannte und uns gut unterhalten. Und da, also zum Beispiel der Schreiber Jeff Parker, der hat viel für Marvel geschrieben, irgendwie zum Beispiel auch Aquaman. Das ist natürlich jetzt der blödste Comic, der mir einfällt und hat viele, viele andere Sachen gemacht, aber das ist das, was hängen
bleibt. Ich muss nochmal reingrätschen, es tut mir leid. Aquaman, hier möchte ich keinen Namen nennen, aber ihr wisst sofort, wen ich meine. Es gibt einen Comicladen in einer Stadt, die wir gut kennen.
Weiß jetzt schon, glaube ich, wen du meinst.
Wo der Comicladenmann auf jede Empfehlungsfrage, ich habe das beobachtet, bei unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Dinge gerne mochten, immer Aquaman antwortet.
Ja, ist das derjenige, der irgendwie auch behauptet, seine eigene Comicsammlung wäre dadurch entstanden, dass er Nazi-Gold verkauft hätte?
Das habe ich noch nicht gehört. Würde ich ihm aber zutrauen.
Ich sitze gerade da nieder und denke mir so, hä?
Zurück okay. nach New York.
Zurück nach New York.
Okay.
Ja, ja, auch Comicladenbesitzer sind ja auch universell, glaube ich, ähnlich.
Ja. Nein, also ja, genau, wir waren schön essen mit Leuten aus Portman. Sarah, genau, wir waren bei einem, wir waren bei einem Italiener. Ich habe eine American-Italian-Pizza gegessen. Sarah, eine Lasagne.
Du das noch weißt.
Ja, ich weiß das noch.
Ah, ja, gutes Essen vergisst
man. Wir hatten ja alle eigentlich darauf gewettet, also darauf gehofft, dass du eine Pizza isst.
Ja, ich hatte ja da so amerikanische Pizza und so, da bin ich immer so ein bisschen. Ja. Es schmeckt mir nicht immer alles, aber ich möchte nicht sagen, dass es da keine guten gibt. Aber ich war, glaube ich, sehr zufrieden mit meinem Gericht.
Ja, also mit der Lasagne, gut. Die war die
Lasagne. Ja. Bist du besondere Pizza-Spertin oder sowas?
Nee, ich mag es nur nicht, wenn es so ist. Ich hatte schon mal traumatische Erfahrungen in den USA mit so öligen, fettigen Pizzen, dass es darauf schwamm. Das wollte ich nicht unbedingt nochmal.
Also gerade so, wenn man durch diese Straßenverkäufe so um Times Square etc. rumgeht und da echt diese Pizzen, die da, also denkst du echt so, boah, also das ist jetzt echt nicht mehr weit weg, da könntest du auch gleich in die Fritteuse schmeißen.
Labber.
Also schon, ja.
Ja, kulinarisch hatten wir auch dann irgendwann realisiert, so nach einer Woche, boah, krass, ich würde jetzt voll gern wieder was mit Gemüse haben. Also, ja, Freaks. Aber es war schon so eine einseitige Ernährung, die einem da aufgefallen
ist. Aber ist das War das ein New York-Problem oder ein Veranstaltungsproblem? Wenn ich auf so mehrtägigen Veranstaltungen bin, dann ernähre ich mich.
Wir haben ja auf der Veranstaltung selbst gar nicht gegessen.
Ja, okay. Das war ja dann.
Weil da gab es auch nur draußen stand halt so, wie man.
Macaroni and Cheese.
Ein riesiger Mac and Cheese-Wagen. Und das hat halt schon gerochen von Weitem. Das ist halt so, boah, nee. Und das, man kann ja Mac and Cheese sehr lecker zubereiten, aber halt so Einheitsbrei-Pampe, wo ich, also, boah.
Hier 3 Kilo.
Also das war, das hat halt nicht mal den Namen Analogkäse verdient, was da auf diesem Macaroni drauf war. Und du willst jetzt,
ich wollte gerade sagen, erstmal so 3 Kilo Käse finde ich nicht unsympathisch.
Ja, ja, genau, aber kommt also, Käse an.
Ja, ja, genau.
Also wir sind schon immer, sind so durch New York gelaufen, haben okay, wo gehen wir jetzt mal rein, essen wir da, essen wir hier.
Wo gibt's WLAN? Das war schon auch eine Grundvoraussetzung.
Also diese, gerade war ich noch beim Chaos Communication Kongress, das tut sich jetzt nicht so viel. Ne?
Ja, das
raus aus dem Kongresszentrum, was Leckeres zu essen, wie kein WLAN, ich gehe woanders hin.
Ja, wir sind schon echt auch weit gelaufen teilweise für, ja, aber ich weiß, da hinten gibt es bestimmt irgendwo ein Starbucks, wir müssen zum Starbucks, weil da gibt es WLAN.
Ja, und also Riesenmuffins.
Das war halt so, das ist halt, ja, ne, das ist, wenn du, weil wirklich so Downtown Manhattan, du hast überall Starbucks und dann sind wir halt nach Brooklyn gefahren und wir gucken dann mal, wir gehen irgendwo in Brooklyn dann frühstücken. Heißt, wir hatten saumäßig Hunger, weil wir vorher nicht gefrühstückt hatten und sind halt dann ausgestiegen und standen halt dann da so, oh, jetzt. Und dann
nicht aus.
Ja, und dann sind wir in eine Richtung gelaufen und sind, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend gerannt oder gelaufen, also nicht gerannt,
ohne
konnten
Starbucks
gar nicht rein,
zu begegnen.
Ohne irgendwie einem Starbucks zu begegnen. Und standen erstmal so, irgendwie, wo gehen wir jetzt rein? Und dann haben wir eine japanische Crêperie gefunden und die hatte WLAN. Das war dann auch sehr lecker als Frühstück. So.
Ja, das glaube ich wohl.
Ja, das war super.
Ich bin ja eigentlich ein kulinarischer Tiefflieger, aber das
inwiefern?
Ich habe wenig Ahnung von leckerem Essen interessiere mich auch gar nicht so extrem für Essen, aber ich...
Es muss halt rein, ne?
Aber so Frühstück... In lecker, das finde ich auch geil.
Ja.
So ein frisch gepresster Orangensaft und so, das war auf jeden Fall auch wieder so sehr wichtig, da mal wieder Vitamine zu sich zu nehmen, zwischen all den kleinen Küchlein und dem Weißbrot und dem Fleisch und den Kohlenhydraten und so. Oh, Vitamine.
Ah. Was tue ich nur damit?
Ja,
fragt sich der,
ich fühle mich komisch, es kribbelt überall in meinem Körper.
Also viel unseres Aufenthalts bestand halt wirklich darin, dass wir gelaufen sind und auch häufig dann, ich glaube, also ohne Plan, das hat es gerade so spannend gemacht. Wir haben zwar einen Plan dabei gehabt und wir haben auch viel auf den Plan geguckt, aber ich glaube, ich würde das jetzt auch nicht missen wollen. Also ich bin dann doch ganz froh, dass wir keine irgendwie SIM-Karte und mit Google Maps die ganze Zeit hätten. Weil dadurch hat man halt echt noch geguckt, wo stehen wir hier eigentlich, und hat wirklich auch bizarre Gegenden gehabt, wo man dachte so, okay, wir gehen mal weiter. Nee, da gehen wir jetzt nicht essen, wir gehen mal weiter. Nein, aber haben dann in Brooklyn wirklich ganz fantastische Restaurants auch gesehen. Wir dachten, oh, eigentlich müssten wir nochmal hin zurückgehen und dann hier essen. Haben wir dann nicht mehr geschafft, aber das nächste Mal schaffen wir das. Aber wir waren in dieser japanischen Caperie, das war dann schon mal ganz nett. Und dann gab es auch eine Nutelleria, die aber noch nicht offen hatte, aber wirklich eine Nutelleria. Ja, also, ja.
Man hat mir eine Woche später Links dazu geschickt.
Aha.
So, guck mal, weißt du, was es in New York gibt? Ja, ich weiß, das war nicht offen.
Stimmt, dass du die Links bekommst.
Zuhauf.
Ja, ja, ja.
Abschließend oder gedanklich so bei der New York Comic Con war ich eigentlich so ganz froh, mal wieder mit wenigstens ein paar Leuten gequatscht zu haben. Und was Anne eben auch so sagt, man möchte sich erstmal angucken, wie gestaltet sich da die Szene überhaupt, und vielleicht auch einen haptischen Eindruck machen. Gibt es Verlagshäuser, bei denen man sich bewerben könnte? Wie würde das aussehen? Wie sehen die Redakteure da aus, wenn man sie überhaupt sieht? Und auch ein paar Kontakte, die ich jetzt schon hatte, nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, auch wenn nur kurz und irgendwie unverbindlich.
Ja, aber es macht ja oft schon einen großen Unterschied.
Und man nimmt sich halt auch so eine, unterm Strich, einfach eine irre Portion Motivation mit, weil man wirklich dann so viele nette Menschen haben wir getroffen, die so begeistert sind von dem, was sie machen, und das, ach, das tut so gut.
Ja, so glücklich.
Das ist so,
ich habe das halt auch immer, sowieso immer nach Messen, dass man so super motiviert ist, und es ist dann leider oft wieder genauso schnell weg, weil man eben diesen Alltag wieder hat, der einen so volle Kanne ins Gesicht watscht mit,
ich habe davon, du musst gehört.
Ist eigentlich so nach jeder Messe dran, so, boah, eigentlich hast du doch, komm, wir kaufen irgendwo ein Haus und gründen ein Zeichnerstudio und dann ziehen wir das hier ganz anders auf. Und
dann kommst du wieder mit der Realität in Verbindung und dann heißt es wieder so, oh, ich muss hier irgendwie, ja klar, Miete bezahlen und das noch fertig und hier die Steuererklärung und da. Das ist aber halt dann irgendwie, glaube ich, auch eine Frage von Fokussierung, und man muss einfach dranbleiben, und ich versuche da ganz viel wirklich zu tun, und es ist total albern, aber wir haben jetzt Januar und ich habe, glaube ich, immer noch so ein Stück weit Motivation von Oktober, und ich gebe das auch nicht auf, sondern ich weiß halt einfach, dass das mit dieser blöden Realität immer dazwischen kommt und man sich da nicht runterziehen lassen darf, weil es eben länger dauert.
Ja, und ich meine, auch in dieser Realität. Ihr seht nicht, dass ich Anführungszeichen mache, aber ich mache Anführungszeichen. ist ja auch, die hält ja auch so ein paar ganz positive Sachen bereit. Ne?
Dass man zum Beispiel irgendwie nicht unkontrollierten Haarwuchs einfach so laufen lässt und
oder
verhungert.
Oder man Bodyhof bei Panini veröffentlicht.
Ach so, du meintest solche Sachen. Ja, stimmt.
Soll ja nicht alles schlecht sein daran. Habe ich mir wieder nur sagen lassen, aber ja.
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich war ja tatsächlich so 3 Tage später nach diesem Besuch in New York schon in Essen auf der Comic Action und habe dort meinen neuen Ponyhof beim Panini signiert. Und das war dann auch wieder so ein komplett anderes Erlebnis für mich, weil ich eben zum ersten Mal beim richtig großen Verlag saß, mit eben auch ganz vielen amerikanischen Zeichnern. Also wer war da? Francis Manapul, Howard Chaykin und italienische Marvel-Zeichner. Und irgendwie war das dann auch so weird, weil ich dann dachte so, oh, jetzt bist du irgendwie auch da, wo du früher neidisch auf andere Leute warst, dass sie da sind. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen motivierend. Lustigerweise, wie man halt so ist, reicht einem das persönlich nicht. Aber ich glaube, das hat ja, glaube ich, jeder Kreativer, dass da irgendwie man immer an sich arbeiten muss. Aber ich würde sagen, so im Messevergleich sind Panini, kommen da irgendwie so am nächsten dran an so einen großen Verlag, wenn man das mit manchen amerikanischen Verlagen vergleicht.
Mhm.
haben die halt einfach die Kohle für einen sehr großen Messestand und eben auch Mitarbeiter für Künstlerbetreuung.
Ja.
Und das sind eine der wenigen, die das so halt leisten können.
Ja, cool. Würdet ihr wieder nach New York fahren zur Comic-Con? Oder war das jetzt so ein, boah, ganz schön, also ich meine, japanische Creperie?
Also auf jeden Fall nochmal nach New York, ja, ja schon, gerade um sich Brooklyn. Jetzt Brooklyn nochmal, ich meine, wir waren zwar zweimal, also einmal waren wir in, nicht, wir waren einmal richtig in Brooklyn, das andere Mal sind wir ja runtergefahren nach, schieß mich tot, Vergnügungspark,
Coney Island.
Coney Island. Ah, ja. Genau, cool. das war nur bizarr eigentlich, also das war irgendwie so, ja. Irgendwie ist die Zeit stehen geblieben und
wir waren ausgerechnet, dann muss man erklären, also Coney Island war ja früher um die Jahrhundertwende sogar ein riesiger Vergnügungspark, eine Anlage, die zum Beispiel auch bei sehr vielen Filmen irgendwie vorkommt, ist auch egal.
War halt so eine da war man halt einfach dann, wenn man Freizeit verbringt.
Genau, und das ist eine richtig große Anlage. Ich kannte das aus Filmen, ich wusste aber, dass halt sehr viel daran kaputt gegangen ist und dass eben auch durch den Sturm, Wirbelsturm Sandy, da auch der Rest quasi zum Erliegen kam. Wir kamen da an und es war eigentlich im Hintergrund die hässlichste Plattenbausiedlung, die man sich so vorstellen kann.
Es war auch noch ein grauer Tag,
es
so
war
leicht
total
regnerisch.
Grau, regnerisch und dann hattest du auch noch jüdisch-orthodoxen Feiertag. Das heißt, überall um dich herum waren jüdisch-orthodoxe. Und
heißt,
es gab da wohl noch
alle,
ein Fruchtbarkeitsfest.
Heißt, man hat einfach diese graue Kulisse, abgeranzte Fahrgeschäfte, wo du dich fragst, wie können die da eigentlich noch so stehen? Aber sie sind in Gebrauch und Menschen fahren damit.
Und hoffentlich gibt es einen TÜV
so ein bisschen,
in Amerika.
So ein bisschen Halloween-Deko schon zum Teil. Und dann einfach ganz viele rein schwarz angezogene Leute, die durchs Bild gehen. Und dann eben diese, ist ja auch so ein Pier, also direkt am Strand, du guckst aufs Meer, alles grau in grau im Sand, überall liegt Müll im Sand rum. Und also du hast echt gedacht so, boah,
das ist irgendwie hier. Dann gab es halt noch irgendwo irgendein Ritual.
So beginnen Bücher.
Ja, genau. Ja. Es gab noch ein Ritual, das wir nicht so ganz durchschaut haben. Also Anne wurde, glaube ich, ein paar Mal fast verheiratet. Es gab, ich weiß wirklich nicht, was es war, aber es gab ein paar jüngere jüdische Jungs, die halt mit teilweise Ähren und Gemüse in der Hand rumstanden und uns immer gefragt haben, so, are you Jewish? Und wir haben natürlich immer, wenn wir gesagt hätten, wir sind Deutsch, oh Gott, oh Gott. Wir haben dann natürlich immer verneint und wir wussten nicht so, was hat es damit auf sich? Und es war später dann, auch am Times Square gab es auch noch so ein paar, die halt so erwartungsvolle Blicke irgendwie.
So die Menge scannten, wo sind irgendwie jetzt Frauen, die allein unterwegs sind?
Ja,
und
genau.
Die fragen wir halt einfach mal.
Ja. Wir haben es nicht durchschaut, was es war, aber es war dann irgendwie so eine bizarre kleine Randnotiz.
Ja, also ein Erlebnis, das kannst du halt nicht planen, das findest du in keinem Reiseführer. Also gerade mit dieser Kulisse und
ja.
Also,
gebildete Hörerinnen und Hörer,
bitte
die Kommentare.
Bitte, genau, ja.
Genau.
Klärt uns auf.
Ja, genau.
Wir haben versucht, es zu googeln, wir haben leider nichts gefunden.
Ja, sowas Eindeutiges, also es gab wohl einen Feiertag halt da, aber was das mit dieser Ehre in der Hand und dem Anpreisen des eigenen Stück Lands oder sowas war und gleichzeitig Frauen ansprechen, das haben wir nicht rausgefunden. Aber wir sind nicht verheiratet, ja.
No. Nee.
Was liegt denn jetzt mit eurer aufgefrischten Motivation und so bei euch in der nächsten Zeit an? Habt ihr Termine, Dinge, die ihr teasern wollt?
Ja,
also
ja.
Anne, ganz konkret.
Ja, genau, ganz konkret. Ich habe bei Carlsen wieder einen neuen Manga gemacht, heißt Schattenarie, ist jetzt ein Zweiteiler und der erste Band erscheint am 24. Februar, gezeichnet hat das ganze Ding. Eine deutsche Mangaka, die heißt Sophia Garden, die hat bei Carlsen vorher auch eine Trilogie gemacht, die heißt Killing Iago. Und ich bin halt dann jetzt total gespannt, dass jetzt wieder dann was Neues kommt. Und ich bin natürlich auch auf der Leipziger Buchmesse, auf der Manga-Comic-Convention. Da signiere ich dann am Stand von Carlsen Manga am Das ist, glaube ich, dann Samstag, der 14. März. Und ich klicke mal gerade auf meinem Tablett rum, weil ich die Uhrzeit nicht mehr habe. Aber ansonsten
das kann man bei Stefan Raab nicht machen.
Kann man bei Stefan Raab, ja, genau. Siehst du mal, da haben wir halt dann.
Kann man sowieso vielleicht eher in den Shownotes einbauen.
Eben, das kann man in den Shownotes. Aber jedenfalls, ich fahre dann auch nach Leipzig und signiere auch noch dann an so ein paar anderen Terminen. Und das macht natürlich immer toll, wenn dann ein neues Projekt so, dann ist man immer ganz furchtbar aufgeregt, was dann da passiert. Und worum es geht, soll ich vielleicht mal ganz kurz anreißen. Also ich wollte immer schon mal was mit Vampiren machen und man ist ja immer so das Streitthema, Vampire sind entweder immer out oder immer in, je nachdem, wen man fragt. Und ich wollte halt auch mal was mit Vampiren machen. Und gut, wenn ich die Vampire nehme, dann kann ich richtig reinhauen, dann hole ich die Werwölfe auch noch rein. Und damit es noch, um dann noch einen draufzusetzen, spielt das Ganze auch noch in Köln, weil das ist halt meine Stadt. Und cool.
Was passiert, wenn die Vampire von Tageslicht getroffen werden?
Die gehen kaputt.
Dann sind Vampire nicht aus.
Aber es ist halt schon, wenn man so ein Genre sagen würde, Urban Fantasy.
Urban Fantasy, okay. Ja.
Also sieht fantastisch aus. Ich habe ein paar Seiten gesehen und dachte mir so, hui, das ist aber detailreich. Also das ist auf jeden Fall eine krasse Arbeit und sieht sehr spannend aus.
Cool, cool.
Ja.
Wann wird das veröffentlicht?
24. Februar.
Ja, okay. Ja. Das war jetzt mehr für mich als für die.
Ja, ich hab's gesagt.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe wie immer ganz viele Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch so konkret schon anteasern, dass der Ponyhof 2 Reprint bei Panini im Frühjahr erscheinen wird. Weil ich habe eine Deadline bekommen und die ist gar nicht mehr so weit weg. Das heißt, der alte Band von Zwerchfell wird halt wieder neu aufgelegt. Es sind halt jetzt noch nicht neue Strips, aber halt eine Wiederauflage. Und dann geht es hoffentlich auch bald weiter mit dem dritten Ponyhof-Band. Endlich was komplett Neues.
Yeah.
Ja, und ich habe immer noch so im Hinterkopf, längere Projekte zu machen und arbeite gerade eben an einem Pitch. Das heißt, an 8 Seiten, die ich dann im Verlag vorstelle, zusammen mit einem Autoren. Da möchte ich noch nicht so konkret was zu sagen, weil erst, wenn es geklappt hat, vielleicht. Des Weiteren überlegen Anne und ich halt auch immer was zusammen zu machen. Und das wäre total toll, wenn es klappt. Ist dann eben auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich stelle mir ganz viele Sachen vor. Ich stelle mir auch immer vor, so eine Art Sonntagsseite einmal im Monat für den Ponyhof noch zusätzlich jetzt zu machen. Ich weiß aber erst später, ob ich es schaffe oder nicht.
Ja.
Man muss dann halt konkret Sachen, die dem im Weg stehen, noch massiver wegräumen, als ich das bisher gemacht habe.
So beide so, das neue Jahr hat angefangen, das ist so der Moment zu sagen, so jetzt nochmal so alles tischreine machen, und neu sortieren und neu planen.
Genau.
So diese Pläne, die dann so bis Mitte Februar halten und dann ist es schon wieder. Aber man versucht es mal wieder.
Aber ich muss sagen, also wenn ich ehrlich bin, war ich jetzt so Ende des Jahres, war ich schon so ein bisschen, da war die Luft raus und ich war so ein bisschen Anflug von deprimiert, weil ich halt dachte so, ach, es dauert alles so lange und ich komme nicht vorwärts. Und ich hatte auch so ein paar Rückschläge, wo es mit Comicprojekten nicht geklappt hat, aus diversen Gründen. Und da fehlte, also da kam es mir tatsächlich ganz recht, diese freien Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zu haben, um nochmal so in sich zu kehren und zu überlegen, was kann ich anders machen, was kann ich logistisch besser machen und was kann ich mir jetzt für realistische Ziele stecken, die halt nicht zu krass sind und auch nicht zu low, sodass halt irgendwie die maximale Befriedigung irgendwie auf dem Fokus steht. Und das tat mir irgendwie ganz gut und jetzt bin ich halt eigentlich wieder voll optimistisch.
Super.
Yeah. Ja.
Voll gut. Und was habt ihr so gelesen oder geguckt oder gespielt oder was weiß ich?
Boah.
Das ist ja mal eine wichtige.
Wie fangen wir denn an? Ja. Mit welchem Medium fangen wir an?
Wir können ja auch querbeet irgendwie.
Genau, Anne, schieß doch mal los.
Oh Gott.
Okay.
ja, Was habe ich denn?
Voll kalter
Oder möchtest du nochmal kurz was, überlegen?
Comic oder ein Spiel?
Ich gehe nochmal gerade in mich. Ja, gespielt Pokémon. Ich spiele Pokémon. Also, also jetzt ist ja Omega Rubin ist ja jetzt so das neueste neu aufgelegte.
Offiziell 14.
Ja, das ist einfach wieder so toll, weil es ist halt immer noch so das Spieleprinzip, das man von damals von den Gameboys noch kannte. Man kann jetzt so furchtbar viel mehr. Man kann halt dieses Tamagotchi-Prinzip innerhalb von Pokémon. Heißt, jedes Pokémon, das man fängt, kann man sich halt dann angucken und man kann es füttern und man kann es streicheln und man kann mit dem spielen.
Man kann ihn Kostüme anziehen.
Ja, nein, ganz. Das, ist,
das macht so glücklich.
Ja, das ist halt ganz toll, so gerade so nach so einem Arbeitstag, wenn man halt überlegt, so was mache ich denn jetzt noch, um irgendwie runterzukommen? Da hat irgendwie jeder so sein Ding. Dann kann man einfach so sich.
Ich ziehe meinem Pummeluff ein Zaubererkostüm an.
Genau, ja, ich habe einen Pikachu mit so
genau,
einer.
Genau, hat verschiedene Kostüme, so ein Rocker-Outfit.
Rocker habe ich nicht, ich habe irgendwie so ein total überfrachtetes, wie nennt man das, so Prinzessin-Kostüm, so ein Ballkleid.
Ja,
und, ich finde es einfach zur Entspannung maximal geeignet, weil es gibt keine Konflikte. Diese ganzen Wettbewerbe sind ja alle immer friedliche Wettbewerbe. Man kann seine Pokémon zum Schönheitswettbewerb anmelden.
Pokémon hat für mich jetzt halt auch so einen Wert, also das ist so ganz schwer, weil das hat mich als Kind schon so fasziniert, diese Welt, und jetzt als Erwachsener kann ich sie nochmal neu entdecken. Das habe ich so im Vergleich, ich habe das mit den Asterix-Bänden, das ist eine ganz seltsame, was bei mir nebeneinander steht, aber wenn ich heute Asterix-Comics lese, habe ich halt so dieses gute Gefühl, als ich die als Kind dann so selbst gelesen habe oder meine Großeltern sie mir noch vorgelesen haben und mit mir zusammengelesen haben, da habe ich über ganz andere Sachen gelacht, über die ich jetzt immer noch lachen kann, aber ich lache jetzt halt auch so über Sachen, die ich jetzt erst verstehe.
Ja.
Und das ist dann doch schön, das ist so leicht verständlich und dann immer doch nochmal so eine extra Ebene, wenn du mehr Wissen hast.
Ja.
Und,
ja, cool.
Ach, das ist einfach schön.
Ich kannte es gar nicht, Pokémon, das war irgendwie so vollkommen an mir vorbeigegangen und hatte auch immer gedacht so, boah, ich weiß jetzt auch nicht, also ich würde gern einsteigen, weiß jetzt aber nicht wie. Und jetzt habe ich mir das halt einfach für den 3DS, habe ich es geschenkt bekommen von einem Leser. Auch dafür großen Dank. Und es zu dem ganzen Schrecklichen, was auf der Welt vor sich geht, dann sich eine Runde Eskapismus bei den Pokémon geben und die halt eben mit kleinen Cupcakes füttern und so. Das macht mich einfach maximal glücklich. So einfach funktioniere ich.
Ja.
Was hast du denn? Hast du denn irgendwas gespielt, Arne?
Gespielt? Nee, ich spiele ja relativ wenig. Ich habe mal wieder ein bisschen Journey gespielt, aber das mache ich immer wieder.
Apropos Eskapismus und so.
Ja.
Wenn die Welt ist scheiße und ich lock mich in Journey ein und lauf einfach durch die Wüste oder gehe dann nochmal ein Level weiter. Aber das mit dem, dass dieses Düster mit diesen Jägerfischen, die dann kommen, das finde ich dann.
Ja, das gruselt mich auch, aber kurz vorher gibt es ja dieses unglaublich cooles Stück, wo man die ganze Zeit durch diese
sonnendurchflutete Lichtuntergangspassage surft.
Genau, einfach die ganze Zeit runtergleitet. Ich habe das schon ein paar Mal mehrfach
gemacht.
Achso,
aber es ist nicht schlimm. PS3.
Ich bin so ein Honk. Ich dachte gerade, das ist doch auch eine PlayStation. Ich leih's dir mal, aber warte, ist Download-Content.
Ja. Es
gibt aber auch Hardcopies.
Ja?
Es ist ein sehr schönes Geschenk zum Verschenken.
Ja, super. Ja, ich hoffe nur, dass meine PlayStation nicht langsam den Geist aufgibt. Die blinkt so komisch in letzter Zeit.
Ansonsten habe ich wenig gelesen. Also, ich habe ja. Vorhin vor der Folge schon mal ein bisschen rumgejammert, dass ich so ein komisches Lesetief habe seit 2 Monaten. Aber ich habe mal angefangen, ins Marvel-Universum zu schnuppern. Ich war nie irgendwie dogmatischer, irgendein Verlagbevorzuger oder sowas, sondern als ich vor langer Zeit mal angefangen habe, Comics lesen zu wollen, also oder Superhelden-Comics lesen zu wollen, das ist eigentlich der Punkt, um den es da geht, da war es so, ich kenne mich und kannte mich auch damals schon gut genug, um zu wissen, ich werde vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und irgendwann nicht genug Zeit und besonders nicht genug Geld haben, um alles zu lesen, worauf ich dann gerade Lust habe. Also habe ich mir einen künstlichen Schnitt gemacht und mich für die Seite entschieden, bei der es Batman gibt. Und das war halt DC. Und alle meine komischen Urteile über, wie Superhelden-Universen funktionieren und was ich daran gut oder schlecht finde, waren immer sehr DC geprägt. Naja, das ist nicht nur gut. Und dann habe ich mich jetzt dann doch irgendwann mal aufgemacht und gedacht, so, Marvel, das muss auch mal, weil gibt es auch tolle Sachen und so. Und hab Twitter befragt, was denn die Leute so empfehlen würden. Und da kam echt viel zurück. Und unter anderem
Bombe an Antworten wahrscheinlich.
Genau, und ich habe mir da 6 Serien rausgesucht, die ich jetzt so mal ein bisschen ausprobiere. Unter anderem Deadpool, da kann ich mich die ganze Zeit totlachen. Das ist unglaublich.
Ja, schon ziemlich raffiniert.
Aber was ich ganz toll finde, ist Miss Marvel. Das möchte ich einfach allen Leuten empfehlen. Das ist wunderschön und witzig. Und witzig.
Mit welchen, da hast du da angefangen? Hast du da jetzt dann ein spezielles Trade Paperback oder sowas?
Nee, ich habe einfach die, also es gab ja auch so einen Relaunch bei Marvel vor kurzem und da habe ich die Nummer 1 der aktuellen Miss Marvel mir irgendwie weiß ich gar nicht mehr wo geholt und habe, ja, als ich dann so ein paar Heftchen zusammen hatte, ich kann nicht gut Heftchen lesen, das nervt mich, weil immer wenn ich drin bin, dann ist das Heftchen zu Ende und ich muss einen Monat warten, darum spare ich die immer auf, bis ich so 4, 5, 6 irgendwie Story Arc zu Ende irgendwie sowas habe und dann lese ich die halt hintereinander weg und ja, das habe ich mir zusammengeklaubt irgendwie und bin ganz begeistert.
Ich kenne mich auch so komischerweise mit Marvel dann noch mal weniger aus als mit DC und weiß überhaupt nicht, was macht Miss Marvel eigentlich
da. Also
so?
An dem Punkt, an dem ich jetzt bin, weiß sie es selber auch noch nicht so ganz genau, aber irgendwie ist sie Shapeshifter und das ist natürlich eine coole Superkraft.
Auf jeden Fall.
Aber die ist auch einfach so ein interessanter Charakter, finde ich, weil die ist ein Teenager und ist auch noch, also hat einen Migrationshintergrund und so. Und was ich da so schön finde, bisher zumindest, ist, dass diese Sachen eben wie der Migrationshintergrund, die sind zwar, die spielen eine Rolle, aber die sind kein Plot-Vehikel. Und das ist wirklich, also es macht ganz großen Spaß, das zu lesen. Und die Illustrationen sind auch toll und ich möchte das empfehlen.
Gut, ja, ich muss da mal reingucken. Ja, das finde ich jetzt auch.
Wenn ihr keine Anwandlungen habt, immer alles selber ins Regal stellen zu müssen, verteile ich die auch gerne. Ich verleihe sehr gerne Comics.
Ich leihe und verleihe auch gerne, weil das ist, man weiß gar nicht mehr, wo man das Zeug stapeln soll. Das ist
Fehlungen.
Die inzwischen was?
Ja, nein, ja, ja, nein. Oh, es ist so viel.
Ja, es ist so viel, man muss sich jetzt aus...
Ja, man muss sich jetzt aussuchen und man kann ja nicht alles, also immer
halt
noch, was als Serie, was ich halt im Manga-Bereich auch ganz toll ist immer noch die Stadt, in der es mich nicht gibt. Mhm. Das ist halt, wow, das ist irgendwie mit verschiedenen Zeitebenen, also man hat im Endeffekt einen Protagonisten, der so halb irgendwo versucht, also versucht halt die Zukunft so wie sie ist zu verändern, weil er in der Zukunft in einer ganz misslichen Lage ist.
Seine Art Time-Trap.
Ja, seine Mutter ist halt umgebracht worden und er steht davor, dass man ihm diesen Mord anhängt und alles hängt dann auch noch zusammen mit einer Kindermordreihe aus seiner Schulzeit. Und er hat halt diese Fähigkeit, die ihn dann in seinen Grundschülerkörper zurückversetzt mit seinem aktuellen Bewusstsein. Und er versucht dann irgendwie den Lauf der Zeit zu verhindern. Und das klappt halt dann aber nicht so. Und jeder, der irgendwie so mit Zeitreisen, mit Stories rum weiß, dann gibt's halt dann, er verändert halt die Zukunft natürlich auch. Und das ist einfach so schön berührend, gerade wie seine Beziehung zu seiner Mutter und umgekehrt, also dieses Mutter-Kind-Verhältnis ist unheimlich faszinierend, weil er halt geht in die Vergangenheit zurück und weiß, seine Mutter ist da gerade umgebracht worden und steht halt dann als Grundschüler wieder vor seiner Mutter und die hatten zu der Zeit nicht das engste Verhältnis und das ist so schön erzählt und da freue ich mich echt dann über jeden Band, der
Also ich habe mich tatsächlich auf Annes Tipps hin damit beschäftigt und bisher nur ein Band leider gelesen, aber den fand ich halt wirklich auch schon überzeugend. Wie immer muss man dem Ganzen auch so ein bisschen Zeit geben, um zu wissen, in welche Richtung geht dieser Manga überhaupt. Also ich finde jetzt schon, dass viele Mangas, die ich bisher gelesen habe, dass die sich einfach am Anfang auch viel Zeit nehmen, um die Figuren und das Setting zu etablieren.
Du kommst jetzt zum Beispiel in den Manga rein und hast, okay, der Hauptcharakter ist eigentlich so, möchte gerne Manga-Zeichner werden und liefert halt nebenher Pizza aus.
Ja, wie immer.
Also und hat dann auch irgendwie, taucht dann so eine weibliche Figur aus, wo du denkst, ja, irgendwie ist das so relativ archetypisch und erstmal denkst du so, aber das ganz, ganz plötzlich nimmt das Ding an Fahrt zu und dann stehst du
einmal stehst du halt da in so einem eigentlich wirklich in der sehr spannenden Geschichte, also einem Thriller eigentlich. Erschienen bei Tokyo Pop und ich glaube jetzt bei welchem
drei
Band?
Bände sind es jetzt, der vierte kommt, glaube ich. Drei habe ich jetzt im Regal stehen, das weiß ich. Ja, und dann noch, nehmen wir nochmal einen anderen Verlag, nehmen wir Egmont, Saint Young Men. Jesus und Buddha machen nach dem Millenniumswechsel Urlaub in Tokio und teilen sich ein Apartment und erleben da so Alltagsabenteuer oder Urlaubsabenteuer und das ist einfach wunderbar erzählte Slapstick-Komödie. Ganz wunderbar und aber nicht beleidigend, also gerade jetzt so im Kontext, wie macht man Comedy mit Religionsbezug. Also wunderbar, wo man einfach auch merkt, die Japaner, die haben eine ganz andere Art, damit so umzugehen. Das ist alles, so leicht und so unverfänglich.
Und nichts heilig.
Ja, so doch, heilig. Das glaube ich schon, aber irgendwie, es ist halt trotzdem, man kann halt so, ja, es ist, also, ja, ich fand es wunderbar.
Ich gerade einen lustigen Effekt in meinem Gehirn. Und zwar, du hast das erzählt und ich dachte, in ganz ähnlichen Worten und irgendwie so, habe ich so eine Beschreibung doch schon mal gelesen. Du hast das im Tagesspiegel empfohlen.
Ich habe das auch
empfohlen,
genau wie die Stadt, in der es mich nicht gibt. Okay. Einfach so die zwei Reihen. Ist jetzt der zweite Band, kommt jetzt.
Ich dachte, weil das so.
Und das sind einfach Sachen, die nehme ich auch immer wieder in die Hand und musst du noch mal irgendwie lesen. Das ist einfach.
Das habe ich mir auch notiert als was ich gerne lesen möchte.
Es ist halt, es ist skurril, es ist schrill, aber es tut gut und es ist nicht. Also wenn Kritik, dann ist das halt echt so auf so einem allgemein zugänglichen Level. Also Buddha liest halt gerne die Buddha-Mangas von Tezuka und findet das cool. Und Jesus halten sie auf der Straße für Johnny Depp und der findet das cool. Also solche Sachen, ja. Und
das ist tatsächlich lustig.
Und dann gibt es halt ganz viele Anspielungen, einfach auf die beiden Religionen, auf die Hintergründe und ja, es macht einfach Spaß.
Also nicht mit dem Anspruch, jetzt überkritisch zu sein, sondern erstmal so ironisch, unterhaltsam. Mhm.
Ja.
Okay, das ist cool. Klingt gut. Mhm. Ja, ich habe auch mal wieder sehr viel gelesen und eine Comic-Lektüre, die ich mir da rauspicken möchte, ist Brian Lee O'Malley's Seconds.
Yay! Mm,
der liegt bei mir auf dem Schreibtisch und den muss ich auch noch lesen.
Ah ja, also Brian Lee O'Malley ist, nur kurz zur Erklärung, der Zeichner und Autor von Scott Pilgrim. Und das ist eben jetzt sein lang erwartetes Nachfolgewerk, was jetzt dann doch wieder ganz anders ist als Scott Pilgrim, aber natürlich auch ähnlich, also ähnlich im Stil und in der Erzählweise. Die Story ist, ich hoffe, einfach zu erklären. Ich versuche es jetzt einfach mal. Es geht um eine junge Protagonistin, eine junge Köchin, die ein Restaurant besitzt und ein zweites aufmachen möchte. Und die mit ihrem eigenen Leben hadert, mit ihrer Beziehung zu Menschen. Und da stellt sie sich eben auch nicht immer so geschickt an. Und eines Tages begegnet sie halt einem Geist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Sie findet, es passieren halt magische Sachen. Es ist ein bisschen magischer Realismus. Sie findet einen Topf voller Pilze zusammen mit einer Anweisung für einen so eine Art Rezept. Und das besagt, schreibe in dieses kleine Rezeptbüchlein auf, was du gerne ändern wollen würdest an diesem vergangenen oder zurückliegenden Tag. Iss diesen Pilz und dann warte ab. Das macht sie eben auch. Und dann stellt sie fest, dass sie mit Hilfe dieser Pilze ihre vergangenen Fehler auslöschen kann. Oh. Und schon bald entsteht halt eben auch ein Comedy-Drama, das sich damit halt beschäftigt, kann ich eigentlich, also wie lange kann ich Sachen korrigieren, bis ich endlich zufrieden bin? Mhm. Und wie schon bei einem sehr frühen Werk von Brian Lee O'Malley, Lost at Sea, geht es, das Arne offensichtlich auch gelesen hat,
und
geht
liebt.
Es, und liebt, ja, geht es da ein bisschen mehr als bei Scott Pilgrim auch wieder um so ein paar philosophischere, poetischere Gedanken. Es geht ein bisschen in die Tiefe und das, obwohl oder im Kontrast dazu, dass die Zeichnungen so unfassbar niedlich sind. Also sind wirklich niedlich, ist fast so ein Chibi-Look, noch verniedlichter als bei Scott Pilgrim. Und ich fand es halt so, also für mich war das ein Wohlfühl-Comic. Das war so einer, den kannst du wirklich, oder den konnte ich halt irgendwie lesen und mich, obwohl es auch total hart zugeht mit der Protagonistin und man ihr quasi zusieht, wie sie Katastrophen heraufbeschwört, fand ich das halt so angenehm und leichtfüßig zu lesen, dass ich das schon sehr weiterempfehlen kann und hoffe, dass sich dafür eben auch noch ein deutscher Verlag findet, sodass eben die nicht ganz so englisch, mit Englisch bewanderten Leser daran wagen können. Ich weiß, dass Panini es nicht macht. Die hat es nicht so überzeugt.
Ah, okay.
Kann man jetzt auch wieder verstehen. Es ist halt jetzt nicht so ein leicht zugänglicher Comic, den man total einfach vermarkten kann, weil es da irgendwelche Anschlusspunkte gibt, wie zum Beispiel, hey, Videospielkultur oder so,
ja.
Wie es halt bei Scott Pilgrim.
Ja, das war ja auch ein wirklich Multi, also da hat Multimedia echt mal den Namen verdient bei Scott Pilgrim.
Genau, und das ist jetzt einfach eine Geschichte, die steht für sich. Und ich fand sie ganz toll und ja, würde mich freuen, wenn ein deutscher Verlag sich daran wagt, damit es einfach noch mehr Leute lesen.
Ich finde das, find das ganz schräg, weil dass der das so leicht gefallen ist, weil mir ist das richtig nahe gegangen beim Lesen.
Ja, also nahe gegangen schon auch. Also ich fand halt schon, das ist auch dramatisch, aber nichtsdestotrotz. Ja. Fand ich halt, also es war richtig traurig, ernsthaft
ja, und,
traurig.
Und mich hat es zwischendurch auch gestresst, also dass ich da so, okay. Ich habe das gelesen und dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja, es ist auch nicht unbedingt eine Protagonistin, also eigentlich ähnlich wie bei Scott Pilgrim, die man rundum mag, sondern die ist voller Fehler. Die macht einfach ein Mist nach dem anderen und man denkt sich so, nein.
Aber er kriegt am Ende immer, und zwar, also wirklich auch bei Scott Pilgrim, ja, und nicht nur am Ende, auch zwischendurch immer wieder mal, aber man hat immer so dann diesen abrundenden Bogen, wo man dann sich versöhnt und irgendwie denkt, ach doch, irgendwie ein toller Charakter.
Ja, ich meine, es geht ja auch nicht immer darum, dass jede, oder es ist ja auch langweilig, man kennt ja das Mickey Mouse und Donald Problem, eine zu perfekte Figur ohne Fehler, damit können wir uns nicht identifizieren, insofern öde oder macht einem sogar ein schlechtes Gefühl, weil man denkt, oh, ich werde nie so gut sein wie Mickey Mouse oder Clark Kent und insofern
stimmt, fühlt das macht ja völlig anders, ne?
Ja, fühlte ich mich da schon angesprochen und klar, es ist, ich fand das schon auch sehr dramatisch, aber irgendwie, das ist so ein Comic, wo ich mich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa in eine Decke einmuckeln kann und am besten im Herbst lesen oder im verregneten Tag, sich da reinbegeben und so einfach, also ich fand den Reinsaugeffekt einfach so
der
groß.
Ist stark, das stimmt. Ja. Aber der macht sowieso tolle Comics, nicht?
Der macht
tolle Comics. Sind wenige, aber die rocken wirklich tierisch.
Ja, genau. Ich finde es immer noch sehr schade, dass halt in Deutschland Scott Pilgrim nicht so abging. Also die deutschen Leser laut Panini-Auskunft, bei denen kam es nicht so an. Das war aber auch eben, also es ist halt immer auch so eine Schwierigkeit, die deutsche Verlage haben. Die es geil finden, lesen es halt schon auf Englisch, wie halt bei Serien ähnliche Problematik. Dann kam der Film raus, ist einfach, also in den USA schon sehr gefloppt und hier war der vielleicht 3 Tage im Kino, keine Ahnung. Es hat kaum einer mitbekommen.
Den mochte ich auch.
Ich
aber
mochte ihn
da war
auch.
Ich auch schon Comic vorbelastet. Ich glaube, der Film muss mir noch einen kurzen Schlenker machen. Der Film ist, der ist halt zum Teil ja wirklich ultra schnell geschnitten.
Total,
und so.
Komm
und
mit.
Ich weiß nicht, ob ich, und ich bin schon langsam, was Filme irgendwie kapieren angeht. Aber wenn ich das nicht vorher schon irgendwie zweimal gelesen hätte, ich rede gerade totalen Scheiß, ich habe das vorher gar nicht gelesen, ich habe erst den Film gesehen. Okay, ich revidiere alles, der Film hat mir trotzdem gefallen.
Okay, eigene Theorie widerlegt.
Ja, ich Erinnerung verdreht. Nee, ich hab tatsächlich erst den Film gesehen, okay. Und dann gelesen. War trotzdem gut.
Ja, also ich mochte es bei dem Film. Habe ich auch viele kennengelernt, die den nicht mochten, die halt diese Beziehung zwischen Ramona und Scott nicht nachvollziehen können. So, warum, was finden die eigentlich aneinander? Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Dann ist es aber auch bei mir so, dass ich das einfach als so gegebene Sache in eben diesem magischen Realismus sehe. Und das für mich nicht so das Problem war. Was halt natürlich fehlt, ist dann eben diese etwas tiefgründigeren Traumsequenzen, die es bei Scott Pilgrim in dem Comic ja eben gibt, wo dann eben so in sein Unterbewusstsein geblickt wird und das einem vielleicht dann so ein bisschen besser verständlich gemacht wird, wie er so tickt. Das fehlte halt. War für mich jetzt nicht schlimm, weil, mein Gott, eine Adaption ist halt eine Adaption.
Ja.
Und ja, also DVD-Empfehlung oder Blu-ray-Empfehlung von mir.
Und Comic-Empfehlung
auch. Ja, auf jeden
Und Lost at Sea unbedingt. Das war lange Zeit mein mein meist verschenkter Comic.
Ich glaube, Modern Tales hat das hier in Deutschland rausgegeben und die haben noch sehr viele Ausgaben im Keller.
Auf Deutsch habe ich das nicht gelesen, weiß ich nicht.
Da siehst du auch wieder hier ein Problem, weil
das ist echt, wenn ich bei mir halt so gucke, sowohl Comic als auch Manga-mäßig, was einfach auf Englisch im Schrank steht, würde ich auch zum Teil überlegen, hole ich mir das extra alles nochmal auf Deutsch?
Ist auch manchmal so ein bisschen unbefriedigend mit der Übersetzung eben. Auch da können ja die lieben Übersetzer nicht immer was für. Nee.
Ja, genau. Manchmal ist es schwierig und gerade bei den Sachen finde ich es besonders schwierig. Also da fallen mir sofort Dinge ein, die schwer sind zu übersetzen und so.
Total.
Ja.
auf jeden Fall.
Ich habe auch einen Manga vor einer Weile angefangen. Also es ist jetzt nicht mehr super aktuell, weil, mega magisch Sendeart halt, ne? Ist jetzt, glaube ich, beim fünften, also in meinem Regal steht der fünfte Band, vielleicht gibt es schon 6. Attack on Titan.
Ja.
Eine ganz großartige Reihe, finde ich.
Attack on Titan ist doch immer noch aktuell. Hallo.
Genau, da kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr zu sagen als ich.
Ja, für die Zuhörer, ich habe gerade so eine kleine süße Figur mit dem Hauptcharakter in der Hand und spiele da schon die ganze Zeit dran mit rum, weil eine Bekannte von mir so lieb war, mir das aus Japan mitzubringen, so Merchandise-mäßig. Und ich habe auch 2 Figuren am Schrank stehen und ganz, ganz faszinierende Geschichte. Der Anime, die Serie, die Zeichentrickserie dazu, kommt jetzt auch dann demnächst in Deutschland raus.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja.
Auf dem Sender.
Nee, bei Kase auf DVD und Blu-ray.
Ach cool, ja. Dann
ja.
Das, bei dir gelegen.
Sehr, sehr impressive.
Das wusste ich auch gar nicht, dass das international so abgeht. Ich habe irgendwie den Manga angefangen und dachte so, oh, das ist aber ganz schön. Und ich bin oft an den Zeichnungen nicht so, also nicht primär interessiert, sondern mehr so storymäßig, das ist mir wichtig.
Ja, es ist auch gerade am Anfang von der Reihe, es ist halt alles ein bisschen messier, es ist nicht so sauber, wie man das jetzt, wenn man an Manga denkt.
Das
ist halt,
gefällt mir
ich finde
voll
das
gut.
Auch so, es ist halt sehr reizvoll, aber das macht es halt nicht Mainstream-tauglich unbedingt. Und das,
aber trotzdem geht das ja total steil,
es
ne?
Geht
mit
sehr
Videospiel
ab,
es und.
Mal, worum es geht. Weil
genau,
ja,
genau.
Ja, ja.
Nur so
nein, also,
danke.
Es ist im Endeffekt, ist es wieder so ein, muss ich vorstellen, die Menschheit ist durch riesige Titanen, menschenfressende Titanen, an den Rand der Ausrottung gebracht worden und lebt halt hinter den hohen Mauern einer Stadt in ständiger Angst, dass diese Titanen sie dann doch noch auslöschen.
Diese riesigen Figuren ohne
Haut. Wie man sich so Titanen halt vor, so übergroß, bisschen schon humanoide, man sieht halt so nicht was, also man sieht den Geschlechtsbereich nicht, der ist halt flach.
Das ist doch
obwohl, es gibt auch teilweise
Riesige Schniedel.
Nee, eben nicht. Also ja, die haben da einfach nicht.
Die haben da einfach
nicht. So,
sie ist halt so
Ken.
Genau, Ken's wie Ken.
Und Barbies.
Ja.
Und Barbie,
genau. Ja, und ja, dann hat man halt wirklich wie so dieses im Endeffekt Western-Szenario, das, was ja auch bei The Walking Dead so reizvoll war. Es ist halt wieder, der Mensch rottet sich zusammen gegen übermächtige Einflüsse außenrum, wo auch jetzt in der Manga-Serie nicht so ganz klar ist, wo kommt das eigentlich her?
Ist
und,
das überhaupt wichtig?
Ja, die gehen dann schon so ein bisschen auf den Grund, was ist so der Kern, wo kommen diese Dinger eigentlich her? Und natürlich, die Menschheit, die auch versucht, sich zu verteidigen, heißt, man hat dann natürlich militärische Einheiten, die sich darauf spezialisieren, diesen Titanen Herr zu werden und diese Angriffe abzuwehren. Und das ist halt dann auch wieder von der technischen Seite total interessant, weil die so im Endeffekt die fliegen nicht wirklich, aber so mit Hooks, mit Haken, die dann durch die Gegend geschossen werden, damit sie wie fliegen, also ja, um halt diesen riesigen Figuren Herr zu werden, genau, und irgendwie an sie ranzukommen.
Also auch ein bisschen Action.
Ja. Diese Titanen haben halt eine einzige Schwachstelle eigentlich, um sie zu töten, und die ist aber dummerweise recht weit oben, und dann haben sie sich wirklich richtig cool eine Ausrüstung, die so ein bisschen steampunkig auch funktioniert, überlegt, wie die denn da hochkommen können mit irgendwelchen Kampfmanövern und so weiter. Es ist wirklich ganz gut ausgefuchst und ja, es ist dann auch noch so ein bisschen politisch, weil es gab irgendwie auch 100 Jahre keine Angriffe durch Titanen mehr, und dann war die Frage, braucht man überhaupt diesen ganzen Verteidigungsapparat noch, der kostet ja nur Geld und so. Und natürlich, andere Leute haben keine Lust mehr, hinter diesen Mauern zu hocken und wollen gerne irgendwie Freiheit und so. Und da geht relativ viel ab auf unterschiedlichen Ebenen. Mir macht das totalen Spaß, das zu lesen, weil die Charaktere auch echt cool sind. Okay. Und eine Kritik habe ich schon, dass relativ viel Militärpathos, damit habe ich Schwierigkeiten zu teilen.
Da muss man schon so ein bisschen sich durchbeißen. Also ist dann vielleicht auch mal schön, wenn das Anime-Opening dann kommt. Du hast ganz, ganz viele auch wirklich so ein bisschen deutsche Einflüsse. Also auf YouTube hat man auch dann dieses, also man kann ja mal gucken, so sich dieses Opening anzugucken, was zum Teil auch wirklich deutschen Text hat. Man muss mal gucken, wie hört man dann rein. Ne? Also die Hauptfigur heißt Ehrenjäger.
Genau.
Ja, und
Mikasa Ackermann.
Ja,
ist ja bei Pacific halt Rim dann auch so.
Aber
ja,
es ist einfach ein unheimlich reizvolles Setting, einfach mit der Menschheit in dieser einen großen Stadt. Die hat halt dann ihre drei Wälle, ihre drei Mauern. Und dann ist natürlich auch wieder so, wer darf ganz drinnen leben? Wer muss an die Außenbereiche, die äußerste Mauer geht dann kaputt und ist halt nicht mehr bewohnbar. Heißt, die Menschheit wird noch mehr zusammengedrängt. Man hat dann den Hauptcharakter, der mit ansehen muss, wie seine eigene Mutter gefressen wird von einem Titan, und dann eben schwört, er will sich jetzt rächen. Und das ist also ganz, ganz toll emotional. So, schon so, ich habe so diese Parallele für Comicleser vielleicht zu Walking Dead, wo man dann, also immer mal wieder, weil man da auch dieses, man beobachtet eine kleine Gruppe in Angesicht dieser übermächtigen Gefahr, wo man weiß, die kann jederzeit auftauchen, und dann hast du wenig Möglichkeiten. Ja, wenn es einmal passiert ist, dann passiert es halt. Ja, also wenn dich so ein Titan einmal in die Hand kriegt, dann musst du halt echt Glück haben, dass du da wieder rauskommst.
Immer
und dann,
mit Öl einreiben.
Und das ist halt auch, und es ist halt aber auch so eine Serie, du weißt halt nicht, keiner ist sicher, ja, wer kann jetzt als nächstes draufgehen? Das ist schon fast, dass du wie bei so ein bisschen, wenn man jetzt Game of Thrones die Romane nicht kennt oder auch The Walking Dead, keiner scheint so richtig sicher, wer geht als nächstes, und auch so in Momenten, wo du halt echt das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Vielleicht auch noch eine Besonderheit doch eine Besonderheit an Attack on Titan ist, dass man könnte jetzt meinen, boah, was spoilen die jetzt diese fünf Bände davor? Das ist für einen Manga relativ dicht eigentlich erzählt und darum haben wir jetzt aus den ersten anderthalb Bänden oder so vielleicht auch zwei, aber das ist echt ganz schön dicht. Und ja, würde ich empfehlen. Gibt es bei Carlsen irgendwie zum durchschnittlichen Manga-Preis.
Ja, es gibt jetzt auch eine schöne Box mit den ersten fünf Bänden, dann im Sammelschuber, und kann man dann auch gleich alle fünf auf einmal kaufen.
Was war eigentlich zuerst, der Manga oder der
Anime? Der Manga.
Der Manga, okay.
Ja,
fantastisch. Also klingt
Hajime Isayama heißt der.
Und die Besonderheit daran war ja auch eigentlich eher dieses originelle Setting mit diesen Titanen an den Figuren.
Das hat mich zumindest als erstes gefesselt. Ja. Inzwischen habe ich auch Spaß an anderen, eben an den Charakteren, die cool ja. sind.
Aber es ist halt schon so, man muss diesen Military Background, der einfach da immer mehr an, also die Figuren, die sind halt dann, also die Hauptfiguren kommen dann in dieses, in diesen Militärapparat, und dann hast du natürlich auch sehr spannende politische Verquickungen zwischen den einzelnen Militäreinheiten und der Regierung.
Aber man sollte es nicht im Halbschlaf lesen wahrscheinlich dann.
Ja, so super kompliziert ist es jetzt auch
nee,
nicht.
Nee, es ist aber nicht so kompliziert, aber was Einschlafen angeht, also es ist halt auch, da sterben Menschen. Und je nachdem, wie simpel auch das fies. Gemüt dann ist, auch fies. Also diese Titanen, die, das wird halt zugebissen und dann hast du halt dann, ne, also Haps.
Ja.
Ja, klingt ja nach einem perfekten Einschlafcomic.
Für dich auf jeden Fall. Du liest ja so Sachen, wo ich tagsüber schon anfange zu heulen.
The Spiral und I Am Hero und so. Da hatte ich aber dann tatsächlich auch einmal einen Albtraum.
Ja, nein, aber es funktioniert einfach so gut, dass man diese Figuren sehr, sehr schnell mit denen leidet und ihnen eigentlich wirklich wünscht, boah, ihr müsst doch jetzt mal irgendwie in Sicherheit sein, aber man weiß halt irgendwie, da kommt halt dann wieder irgendwas.
Klingt spannend, das halt, also das möchte ich auf jeden Fall auch ausprobieren.
Und es ist halt auch dann so, was mich bei längeren Serien, manchmal möchte ich halt einfach an einen Punkt kommen, so, jetzt möchte ich aber gern mal wissen, was jetzt eigentlich im Hintergrund passiert ist, dann kann die Action weitergehen, und Attack on Titan ist dann einfach so eine Serie, wo ich mich genug beschäftigt fühle als Leser und halt so Sachen dann erfahre, gerade über die Charaktere, und sage, ja, ich kann noch ein paar Bände warten, bis ihr mir irgendwie mal erklärt, was da eigentlich im Hintergrund gerade passiert.
Es kommt ja auch immer auf den Ansatz an. Also es gibt so Serien wie Sweet Tooth zum Beispiel, also Comic-Serien, wo es doch eine zentrale Rolle auch spielt, was eigentlich zu dieser postapokalyptischen Situation geführt hat. Dann gibt es halt wieder andere Ansätze wie eben Walking Dead, wo es eigentlich nie so richtig diskutiert wird, sondern es geht nur um diese neue Gesellschaftsordnung. Und ja, je nachdem, also ich finde beide Ansätze spannend, kann man was draus machen.
Ja, zum Abschluss, außer es hat noch jemand wichtiges Bedürfnis, was vorzustellen oder sowas?
Es sei denn, also ich jetzt nicht unbedingt, da ich könnte pausenlos Sachen vorstellen. Hattest du nicht noch irgendwie eine Buchvariante, Printvariante?
Ja, stimmt. Das mache ich aber nur ganz kurz, weil wir schon ganz schön lang unterwegs sind inzwischen. Okay. Ja, und zwar Oh Joy Sex Toy von Erika, wie spricht man den? Moen, okay. Ja. Eigentlich ein Webcomic mit sehr, sehr coolen Reviews zu Sexspielzeug, nicht nur, aber überwiegend. Das waren Kickstarter-Dingens, wo sie den Druck halt finanziert hat. Aber das kann man jetzt auch so kaufen, also bei ihr bestellen. Ansonsten lohnt sich der Webcomic absolut. Das ist wirklich das, also aus meiner Sicht zumindest, das Coolste, was man so an Pro-Sex, queer, feministisch, inklusiv,
auch
einfach irgendwas.
Auch so Edutainment. Und wir haben ein bisschen
aber ganz, ganz großartig. Also es ist wirklich
auf einem weiteren Niveau.
Es gibt irgendwie, dieser heteronormative Kram wird völlig irgendwie übergangen. Es ist alles irgendwie inklusive alle. Das ist sehr gut gemacht.
Und so sympathisch auch einfach erzählen. So ein schöner Humor. Es ist halt so wichtig, dann, dass man einfach, dass sie damit einen Comic schafft, wo so ganz locker darüber geredet wird und nicht irgendwie huhuhu. Also, nee.
Ich muss auch peinlich zugeben. Durch ihren Comic habe ich verstanden, wie Schwangerschaft funktioniert. Es gab mal einen Comic, den sie gemacht hat, einfach zu den genauen biologischen Vorgängen, wenn Spermien irgendwie, also was passiert ab dem Zeitpunkt, wenn das Spermium eintrifft, und ab wann wird man dann, also ich habe dann auch zum Beispiel nicht kapiert, so, ach, das kann auch dann ein paar Tage dauern, bis das irgendwie dann so klappt. Ach, das ist ja interessant. Und wie funktioniert eigentlich die Pille danach und so. Ich fand das halt, also mir ist das dann so aufgegangen, dass wie viele Sachen man eigentlich auch nicht so diskutiert, die sind dann halt irgendwie auch da, aber man geht dann auch nicht in die Tiefe damit und diskutiert das nicht so offen. Ich glaube, momentan gibt es eine Folge über Kondome, und da gibt es halt auch so nützliche Tipps, die vielleicht jedem unterbewusst klar sind, aber auch nicht allen.
Genau.
Und einfach wird, es wird mal endlich irgendwie darüber gesprochen und nicht so verheimlicht und das eben wirklich in einem total unprätentiösen, oh, was sind wir alles für crazy Leute, die irgendwie so über Sex reden, Kontext. Ich finde es wichtig. Also es gibt Sachen, ja, von denen ich noch nie was gehört habe in dem Comic und ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die Erica Mohn hat. Da können wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Zeitpunkt drauf eingehen. Aber sie war ja auch eigentlich eine derjenigen, die mich mit zum Ponyhof beeinflusst hat, ja, weil ich sie...
Ja, stimmt, die ist auch aus dieser Portland-Ecke.
Genau, ja, sie ist in Portland in dem Studio und Leute haben halt so zu mir gesagt, so ja, und Erica, die hat dieses... Secret Diary Girl Comic, Dar heißt das. Also damals gab es dieses Ojoy Sex Toy noch nicht. Und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was von Webcomics als Konzept gehört. Und das hat mich sehr beeinflusst und sie hat bis heute immer noch auch extrem nützliche Erfahrungen, die sie in Podcasts und Blogbeiträgen äußert, die mir als Webcomic-Zeichner nützen. Und ich finde es halt auch spannend, dass sie diesen Comic auch aktiv betriebswirtschaftlich führt. Das heißt, sie und ihr Mann leben davon. Und das ist für mich in mehrerlei Hinsichten nicht nur inhaltlich total inspirierend.
Ja.
Ja. Yeah.
Bestens. Noch ein kleiner shameless Self-Plug von mir.
Ja, ich habe noch, glaube ich, ein Schlusswort habe ich auch noch, genau,
ja.
was uns in New York, um nochmal, ne, aufs Main-Thema, was halt bei uns, was wo ich umschalten musste in Amerika, als wir mit Künstlern geredet haben, war der Begriff Graphic Novel. Weil wir konnten den Leuten erstmal nicht begreiflich machen, was wir eigentlich mit deutscher Comic-Szene und Graphic Novels meinen, wo man echt merkt, da haben wir uns so eine richtige, mit diesem Begriff, so eine Parallelkultur geschaffen. Wenn wir mit Künstlern im Ausland reden, haben die keine Ahnung, wieso Graphic Novels? Ja, wir haben doch auch eine Graphic Novels hier.
Genau,
das alles, Paperback.
Genau,
ja,
alles, was mehr als 80 Seiten hat.
Ja, ja, genau.
Ich so, oh nein, ja. Ja, genau.
Ja, da merkt man halt schon, wie sich Begriffe verselbstständigen können einfach. Und ja, hier in der Hinsicht, hier funktioniert es ja auch sehr als Marketing Begriff und ja, das muss man einfach erklären, das stimmt. Ja,
genau, das waren noch witzige, so jetzt aber.
Ja.
Genau, also seit ich diesen Podcast hier mache, werde ich oder wurde ich immer wieder gefragt, was denkst du denn über Comic X und was würdest du empfehlen und was liest du denn sonst so und so weiter. Ich habe vor einer ganzen Weile, ist jetzt schon fast ein Jahr her, angefangen, einen Blog zu machen, wo ich eigentlich nur aufliste, was ich gerade gelesen habe und so diesen Gedanken, den ich habe, wenn ich es zuklappe. Also es ist dann keine Review oder sowas, sondern ich schreibe nur so ein oder zwei Sätze dazu, die, naja, was ich gerade so darüber gedacht habe, so eine kurze Beurteilung oder irgendein Gedanke dazu. Aber da kann man das sehen. Das ist, was ich las, heißt das, ist bei Tumblr. Ich mache einen Link in die Shownotes. Und viel Spaß. Das, ja, könnt ihr, dann wisst ihr Bescheid.
Finde ich gut.
Yeah.
Ja, ansonsten noch so kurze Hausmeisterei am Schluss. ich möchte mich nämlich ganz herzlich bedanken bei Hans Christian. Der hat nämlich nach der letzten Folge, der Donaldismus-Folge, mir einen... den ersten Band einer Sammlung mit Donald Duck Comics von Karl Barks geschenkt.
Fantastisch. Und es ist ja auch fantastisch, dass du Donald Duck sagst.
Natürlich.
Wie es die Donaldisten propagieren, nicht Donald Duck.
Genau, also herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch den treuen Weiterflatterern. Also es gibt tatsächlich so eine Handvoll Leute, die immer noch... weiterflattern, scheinbar ein Abo haben, weil sie damit rechnen und wissen, wir machen weiter, auch wenn es manchmal dauert. Und damit würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, das hoffentlich nicht ganz ein halbes Jahr auf sich warten lässt, aber ich lasse mich nämlich zur Versprechung hinreißen. Irgendwann kommen wir wieder. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.